Einen schönen guten Abend zur 77. Folge des Velohomes, zur 20. Folge des Velosnacks. Heute wieder mal mit dem lieben Markus aus Norwegen.
Und dem Christian in Italien. Ich grüße dich. Genau. Grüße nach Italien. Ja. Hallo, hallo.
Ja, wir haben das Glück, dass ich hier in meiner kleinen bescheidenen Unterkunft eine funktionierende Internetverbindung habe. Also ich sitze hier sogar draußen auf der einen Terrasse, während auf der anderen Terrasse meine Reisegruppe Partyveranstaltungen macht. Und vielleicht, es kann auch immer mal vorkommen, dass jemand hier reinkommt und mir Essen bringt oder so. Also bitte da nicht erstaunt sein. Ja, wir snacken heute wieder ein bisschen. Wir haben, ich glaube, seit 3 Wochen, kann das sein, dass wir 3 Wochen schon die letzten hatten? So gefühlt gedacht.
Das kann gut sein. Wann haben wir denn letzte Folge gehabt?
Super vorbereitet.
Super vorbereitet. Am 5. September war die letzte Folge. Das ist genau 20 Tage her.
20 Tage her. Genau. Also vor 3 Wochen hatten wir das letzte und wollen dann jetzt mal so Revue passieren lassen, was wir hier so veranstaltet haben, was wir gemacht haben, wie es uns ergangen ist und was sich sonst so getan hat. Vielleicht ganz am Anfang auch ein kurzer Exkurs. Normalerweise sprechen wir hier nicht über den Profisport, aber wenn sich so etwas Schönes und wie soll man sagen, so Ereignisse getan haben und Dinge passiert sind, da kann man da ja auch mal drauf eingehen. Jens Vogt. Du konntest es schauen.
Ich habe es in Italien beim Essen, es gab gerade Dinner, saß ich da mit meinem Telefon und einem Eurosport-Player und einer 1A Internetverbindung und konnte es schauen, genau.
Ja. War es jetzt richtig überraschend?
Also aber wir müssen erstmal auflösen, was wir geschaut haben.
Ach so, ja, Jens Vogt hat den Stunden-Weltrekord in Angriff genommen. Wie gesagt, wir werden im Race ganz in Detail drauf eingehen. Ich war vorher, im ersten Moment, als ich dachte, ja cool, der haut das Ding raus und der macht's und hat's dann auch gemacht, aber für mich hat's auch, obwohl es halt so, naja, es hatte auch so einen Nachgeschmack irgendwie, finde ich, dadurch, dass sich die Bedingungen geändert haben und dass man jetzt wieder mit Fahrrädern fahren kann, mit denen man früher nicht fahren konnte und ja, was soll man sagen? Also ich finde es schön, dass alleine dadurch der Stundenweltrekord wieder aufgewertet wird. Bradley Wiggins, der ja das Zeitfahren jetzt gewonnen hat, ich glaube heute oder gestern, hat ja auch gesagt schon, dass er im nächsten Jahr dann den Stundenweltrekord angreifen will. Und ich finde das einfach, dass diese Geschichte grundsätzlich jetzt wieder einen Stellenwert gewinnt. Eine tolle Sache. Und dass das auch so hochkommt wieder.
Ich finde das Ganze auch, das ist für mich jetzt weniger so ein Event wie jetzt irgendeine große Tour oder ein Eintagesklassiker. Das ist mehr so für mich irgendwie Radkultur. Ich kann gar nicht so richtig begründen, wieso, weshalb, warum. Aber das ist für mich, irgendwie mehr so ein Event zum Feiern und irgendwie, ja, Radkultur leben, als sich jetzt irgendein Event angucken und gucken, wer gewinnt, weil es ist ja sowieso nur einer dabei, der das sozusagen ist das, irgendwie
ja, so
macht.
Ein bisschen so wie 6-Tage-Rennen auch, ne? Also das ist ja auch nicht so, das hat ja auch einen sehr, sehr hohen sportlichen Wert und alles, was die da veranstalten, hat sich ja immer noch meinen Hut vor und das ist eine unglaubliche Leistung, aber das hat halt auch diesen Party-Faktor und dieser Stundenweltrekord, das finde ich hat auch sowas, was blöd klingt, aber sowas Statisches. Es ist immer diese eine Stunde und man schaut sich das eine Stunde an oder nicht, wie ich, weil ich es nicht gucken konnte. Aber, also ich finde einfach schön, dass sowas nicht verloren geht. Also das war ja jetzt jahrelang irgendwie so ein bisschen in, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten, aber es hat nicht mehr so stattgefunden in der Form. Und dass das jetzt wieder durch Jens Vogt wieder auferlebt wurde und wahrscheinlich auch das Team Trek, was im Hintergrund da ein bisschen mit Cancellara, der ja nicht ganz glücklich war.
Naja, es gab ja irgendwie so einen Einspieler, also so ein Interview. Ich hab's halt sozusagen so teilweise mit englischem Moderation gehabt. Und musste es dann auch beim Essen ganz ohne Ton machen. Da gab es einen Einspieler, das wohl irgendwie Cancellara, also Vogt hat selber gesagt, er ist auf das Thema gekommen, weil Cancellara wohl gesagt hätte, er will das mal machen.
Genau, wird mir dann wahrscheinlich der Chris das alles erklären können. Er war wohl nicht ganz wirklich glücklich damit, dass Jens Vogt das gemacht hat, wenn ich das richtig alles verstanden habe. Aber da lese ich mich auch nochmal genau ein, bevor wir da im Race ganz im Detail drauf eingehen.
Ich finde es auf jeden schön, Fall ein fettes Werbeevent für Trek, oder?
Ja,
also und das ich meine,
auf der BMC-Hochbahn.
Sorry. Ja, BMC hat man nirgendwo gelesen, oder?
Nee, alles abgehangen.
Alles abgehangen, hä? Also war nirgends zu sehen. Aber es war ja das Event. Und es, also auch, was ich auch so Radsportkultur meine, ist eben irgendwie, dass so Bahnfahren an sich, Velodrom, dass es irgendwie mal wieder aufgewertet wird. Und also, und es war so ein, also wirklich so ein Fest, wo irgendwie, ich hatte das Gefühl, es haben mehr geschaut als jetzt irgendwie eine Tour-Etappe.
Und ich muss dann auch immer denken an diese Partys, die die Holländer bei so, wie heißt das, Schlittschuhveranstaltungen, weißt du, bei so Schlittschuhrennen. Hm, das ist ja auch, das erinnert mich immer, nicht nur, weil es jetzt optisch ähnlich ist, sondern das erinnert mich auch immer ein bisschen daran. Also, sehr schöne Sache und, also ich würde mich freuen, wenn jetzt irgendwie da mal andere nachziehen. Ich weiß nicht, Toni Martin hat, glaube ich, auch irgendwann mal vor langer Zeit gesagt, dass er sowas gerne mal in Angriff nehmen möchte. Also ich würde freuen, wenn das so weitergeht. Ne? Also jetzt haben sie mal einfach alles über Bord geworfen, was es da im Regelwerk gab. Und nun ja, dass das eine Fortsetzung findet. Ne? Und dass das auch wieder die Reputation gewinnt, die es verdient hat eigentlich. Und dass sich die besten Zeitfahrer da auch mal messen.
Ja, und vor allen Dingen ist es für Vogt einfach ein genialer Abschluss. Also ich sag mal, man wird ihn mit genau mit dem Event, denke ich, wirklich im Kopf behalten, in Erinnerung behalten. Ist egal, das so? Ob der Rekord, ich denke schon. Also egal, ob der Rekord also in einem Jahr geschlagen wird und ein neuer kommt oder in einem halben Jahr oder in zwei Jahren, aber ich denke sozusagen die Verbindung, Saison, also Karriereende und das Event, das ist, ich finde, das hatte so einen Medienhype, das wird man vielleicht nicht vergessen.
Das stimmt. Wobei ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Moment an Jens Vogts Karriereende denke, denke ich immer noch an die Tour de California, Tour of California, wo er an diese einen der letzten Etappe oder so wirklich 100, 200 Meter vor dem Ziel, einen Kilometer, was weiß ich, eingeholt wurde und da nochmal bei seiner letzten Etappe wirklich gekämpft hat, wie sonst was.
Ja, der hat das ja so, zwei oder dreimal gemacht.
Ja, ja.
Zweimal.
Zweimal, ne? Und ich glaube, so die letzte Etappe, wo er da nochmal kurz vorher eingeholt wurde, das war aber dann vielleicht auch so eine besondere Geschichte. Weißt du, ich habe es auf dem Laptop abends geguckt und man hat mitgefiebert und hat's. Also ich glaube, das Bild wird bei mir wahrscheinlich eher im Kopf bleiben. Was aber auch daran liegt, dass ich das andere nicht wirklich live hier sehen konnte.
Ja, sicher. Weil
das Internet war zu schlecht. Und aber das werde ich mit Sicherheit noch nachholen. Und vielleicht noch zur WM, was bis jetzt passiert ist. Wie gesagt, nur kurz hier, weil das werden wir im Race und wenn der Chris weiß ja viel mehr als wir und können auch, kann da viel mehr haben. Lisa Brennauer, wie der Sebastian auch im Chat schon sagt, großartiger Sieg im Einzelzeitfahren. Einfach irgendwie so eine deutsche Domäne auch, also grandios rausgefahren. Ein bisschen mehr habe ich mich fast sogar gefreut, dass, sag mal schnell, wie heißt sie? Die dritte geworden ist, glaube ich, nee, dritte, vierte. Das ganz, die ganz junge und zehnte Vorjak. Wie komme ich denn jetzt nicht auf den Namen? Wäre schlecht
vorbereitet. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir da.
Ja, Mieke Kröger als vierte und Trixi Vorjak als zehnte. Also so ein gemeinschaftlich geschlossenes Bild und natürlich eine deutsche Weltmeisterin im Einzelzeitfahren. Immer großartig. Also Einzelzeitfahren, finde ich, ist auch so eine Disziplin. Da geht es halt einfach Mann gegen Mann oder in dem Fall natürlich Frau gegen Frau und da gibt es nichts zu diskutieren. Wer da der Schnellste ist, hat gewonnen. Und bei anderen, da gibt es keine Taktik oder nur minimale Taktik. Der oder die Schnellste hat halt gewonnen am Ende. Und wenn jetzt Wetter vielleicht noch eine Rolle spielt. Aber da auch ganz große Gratulation an das ganze deutsche Team und vor allen Dingen natürlich die Frau Brennauer, die da zu Recht und völlig verdient gewonnen hat. So, was hatten wir noch im Profisport?
Gab es da noch? Ja, also es gab noch Einzelzeitfahren der Männer und Mannschaftszeitfahren der Männer.
Genau, Mannschaftszeitfahren, Toni Martin und Quickstep nicht gewonnen, überraschenderweise. Also haben alle schon so ein bisschen natürlich vorher gedacht, die machen es. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht so richtig verfolgt. Und das Einzelzeitfahren der Herren, ja, wenn du mehr weißt, sprich.
Nee, ich weiß nicht mehr, aber ich überlege gerade, welchen Platz die gemacht haben. Haben die nicht vierten gemacht, oder?
Zweiten, dritten, vierten müsste ich auch nochmal nachschauen. Ich
würde ja fast sagen, dass die gar nicht als Männer auf dem als Team auf dem Podium waren, aber okay, das werden wir noch
in Ruhe auseinandernehmen. Dann natürlich Tony Martin, der eigentlich so ein bisschen ja darauf abonniert war, jetzt den mal wieder Zeitfahrweltmeister zu werden. Für ihn sehr, also er macht einen sehr enttäuschten Eindruck, nur in Anführungszeichen Zweiter geworden, wobei ich finde immer nur Zweiter.
Ich muss sagen, ich war von seiner Reaktion, also die dann so ein bisschen ein paar Stunden später auf Twitter kam, ziemlich enttäuscht.
Ja. Einerseits schon.
Weil das ist wirklich, es ist ja schon so, dass Medien, also wer redet über einen zweiten Platz bei einer Tour oder einen zweiten Platz bei einer Etappe irgendwo? Also das ist ja, jetzt zählt ja immer nur der Sieger. Und das wird ja schon von den Medien so sozusagen forciert. Und wenn jetzt selbst der Sportler schon so verhält, als ob der zweite Platz gar nichts mehr wert ist, dann finde ich das eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis. Also das heißt auch sozusagen den Respekt gegenüber den Zweiten, wenn man selber Sieger ist, zu verlieren. Also einfach, also ich verstehe die Enttäuschung, aber ich muss ehrlich sagen,
wenn man dreimal hintereinander Weltmeister geworden ist, dann klar, es ist.
Da hat man ein bisschen die Relation verloren, vielleicht.
Ja, er hat jetzt ein Jahr jedes Zeitfahren, glaube ich, gewonnen, wo er gestartet hat. Ist schwierig. Also ich kann die Enttäuschung sehr nachvollziehen, weil er wollte sich damit mit diesem vierten Sieg, glaube ich, hintereinander auch wahrscheinlich so ein bisschen unsterblich machen. Ist nicht geglückt. Bradley Wiggins, den ich gerne mag, hat mich natürlich jetzt sehr gefreut, als ich mitbekommen habe, dass er gewonnen hat. Ein bisschen überrascht. Andererseits, er ist jetzt natürlich in der ganzen Saison einigermaßen ausgeruht gewesen.
Er hat ja viel Bahnen gemacht.
Konzentriert jetzt wieder auf die Bahn wechseln.
Jetzt hängt es hier schon wieder.
Das ist Zeitfahrtrick.
Ich glaube, du musst dich nochmal wiederholen, ja. Du warst nämlich gerade weg.
Weltmeistertrikot dann so gar nicht im Peloton auftaucht. Das finde ich natürlich ein bisschen schade. Aber das muss man dann wohl so in Kauf nehmen. Als nächsten Punkt vielleicht, Markus, du bist noch da?
Na, ich bin noch da, aber ich höre dich auch noch sehr.
Vielleicht,
hörst du mich noch, Christian? Hallo, hallo. Oh, ich sehe die Internetverbindung.
Zum nächsten Punkt dann. Jetzt höre ich den Markus nicht. Der hat ein kleines technisches Problem, aber das kriegen wir auch geregelt. Vielleicht kurz die Rückmeldung.
Na, ich höre dich, aber schlecht.
Okay. Gab es noch als deutsches aus deutscher Sicht die Rückmeldung die sehr erfreuliche Nachricht, dass das Team Bora Team Bora gab es schon, das eine Profiteam, dass sich jetzt Alpecin, man hat es schon lange erwartet, man hat es schon lange gemunkelt und vor 2 Jahren war es das erste Mal im Gespräch, dass jetzt Team Alpecin die Alpecin als Firma, als Sponsor einsteigt bei Giant Shimano. Und damit hätten wir dann wohl 2 deutsche Profiteams, was ich natürlich begrüße. Chris ist ja mehr so ein Team Stölting-Fan. Ich bin einfach der Meinung, dass alle Öffentlichkeit immer gut ist und im Zuge dessen, ich denke mal, Alpecin wird auch im Hintergrund schon da ein bisschen an den Fäden gezogen haben, zu forcieren, dass die Berichterstattung in den deutschen Medien wieder mehr stattfinden wird. Das ZDF hat zwar gesagt, sie wird nicht in die Tour aber es reicht ja auch, wenn die ARD wieder dabei ist, um so die Öffentlichkeit wieder mal ein bisschen zu informieren, was im Radsport los ist.
Wobei ich irgendwie, wann gibt es eigentlich diesen dämischen Werbespruch von Alpecin?
Immer schon.
Ja, aber was heißt immer?
Ich weiß auch nicht.
Also das ist mir... es heißt zwar, sie werden das jetzt nicht verwenden im Zusammenhang mit ihrer Präsenz beim Radsport, aber es ist so miteinander verbunden, das lässt sich einfach in den Köpfen nicht trennen.
Nee, also das wird immer da sein und ist halt dämlich. Also, aber das Päckchen müssen sie jetzt tragen und ich weiß gar nicht, ob sie damit selber noch so glücklich sind. Weißt du, ob ich meine, das haben sie jetzt vor Jahren mal...
Aus rein marketingtechnischen Gesichtspunkten werden die überglücklich sein. Weil es ist ja genau das, was funktioniert. oder Funktion hat. Also sie haben sozusagen eine Präsenz in den Köpfen mit ihrem Doping für die Haare. Das hat sich so eingebrannt, das ist ja genau das, was sie wollten. Und jetzt müssen sie es ja gar nicht mal mehr erwähnen. Also es ist sozusagen...
Nee, natürlich.
Also es ist sozusagen das Krasse, wie jetzt ein anderes Beispiel, wie Nike, die ja mittlerweile auch nirgendwo mal Nike dazu schreiben, oder Adidas, die schreiben auch nicht mehr Adidas. Mhm. Also siehst du drei Streifen,
das stimmt.
Dann reagierst du. Oder Telekom mit ihrem Bing, 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 mit ihrem Soundteppich.
Ja, das ist schon miteinander verknüpft,
das stimmt. Also marketingtechnisch ist das genau aufgegangen. Ist das super. Aber ich finde sozusagen irgendwie so eine Image, als Image-Gesichtspunkt für den Radsport nicht toll. Nicht unbedingt.
Den besten
Werbeträger.
Das ist
leider.
Ja, das will man machen.
Ne? Weil die ja sozusagen immer damit kokettiert haben und damit gespielt haben und sozusagen irgendwie diesen Ernst dieser Sache nicht so ganz oder das ist sozusagen herabgespielt haben, aufgeweicht haben, finde ich. Und naja, wir schauen mal.
Vielleicht können wir ja mal, vielleicht kennt ja jemanden, einen Verantwortlichen bei Alpecin, den man da auch mal befragen kann. Huch, jetzt ist hier ein Viech auf dem Tisch.
Du bist recht stumpf geworden. Hast du dich irgendwie versetzt? Bist du irgendwo
anders? Nö, das ist, hier ist keiner versetzt.
Okay, also klingst du da weit weg.
Damit haben wir jetzt, ich kann vielleicht ein bisschen näher rangehen. Damit würde ich sagen, machen wir jetzt den Profibereich auch zu und machen das fast dann wieder mit dem Chris in Ruhe auf.
Nee, wir machen es noch nicht ganz zu. Moment,
hast du noch was?
Ich hau raus. Heute wurde ja auch der Austragungsort für die WM 2017 bekannt gegeben. Und
ach, sag nichts, ich rate. 2017, wo ist denn 2015 und 2016, müsste ich dann mal wissen.
Ja, 2016 ist, glaube ich, Katar oder irgend so ein ganz reiches Land, die sich das, glaube ich, mehr oder weniger erkauft haben, weil sie sehr hohe Lizenzgebühren an UCI bezahlen. Und 2017 geht's nach Bergen, nach Norwegen.
Nee, 16. Ach, das hätte ich jetzt auch geraten. Das hast du nämlich schon mal irgendwann gesagt, dass dieses Gerücht schon mal rumging. Nach Bergen. Wie weit weg ist das?
Das liegt von mir aus so knapp 200 Kilometer.
Ja, da fährst du doch hin, oder?
Ja,
ich denke schon. Rund um die Uhrberichterstattung.
Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin?
Ja.
2017 ist auch wieder London, Edinburgh, London. Also wird ein schönes Jahr.
Aber das überschneidet sich ja nicht. Ja, da kannst du ja hier den Enrico kannst du dann beheimaten. Der kann dann ja vielleicht auch mal vor Ort Bericht erstatten. Und vielleicht komme ich dann auch vorbei. Vielleicht nehme ich das mal als Anlass dann, da bei euch da in diesem Norwegen. Aber da gibt es auch Mücken ohne Ende, oder?
Nee, bei uns kaum. Ist denen zu kalt.
Das ist doch eine Lüge. Ich war zweimal im Norwegen und ich bin jedes Mal... Also... Jedes Mal, wenn ich in Norwegen kam, brauchte ich hinterher fast eine Bluttransfusion. So viele Stiche hatte ich.
Du warst schon mal in Norwegen?
Ja, zweimal.
Hast du mir das schon mal erzählt?
Nö. Ich war einmal in Schweden, glaube ich. Und einmal habe ich so eine Rundreise mit dem Wohnmobil gemacht, mit so einer Jugendgruppe. Und da sind wir auch Schweden, Norwegen. Ich war auch zum Beispiel die Trollstiege. Bin ich dann hochgefahren. Enrico will bis dahin in Rente gehen. Na, da reden wir nochmal drüber. Die Trollstiege bin ich zum Beispiel mit dem Wohnmobil hochgefahren und bin auch über den, wie heißt das, Polarkreis drüber hinweg gewesen. Und jedes Mal, da brauchte ich immer Bluttransfusionen. So haben mich eure Vampire gefressen. Also Mücken und ich sind nicht so die besten Freunde.
Bei uns eher nicht. Aber vielleicht ziehst du die auch alle magisch an?
Ja, das kann sein. Also meine Frau ist immer auch glücklich, dass sie nicht gestochen wird, wenn ich dabei bin. Weil nur die suchen sich dann halt das gute Blut aus. Ja, so ist das halt. Aber 2017 Bergen, schön. Was denkst du? Du kennst Bergen jetzt besser als wir alle anderen zusammen. Was es da für einen Kurs gibt? Wird das dann eher so eine, also ist Bergen Berge? Scheiß Wortspiel eigentlich fast. Gibt es in Bergen Berge?
Ja,
oder ist das flach?
Nee, das ist ja umgeben von 7 Bergen.
Okay.
Also, ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, wenn das wirklich auch, ich vermute, es liegt wie immer recht spät in der Saison. Und jetzt um diese Jahreszeit ist es schon sehr frisch hier.
Okay.
Also,
ist recht frisch?
Also, tagsüber liegen derzeit die Temperaturen Na, wenn wir Glück haben, haben wir 10 Grad. Ich bin aus dem Flieger gestiegen in der Nacht vom Montag zum Dienstag in kurzen Hosen und T-Shirt. Also ich bin 11:30 gelandet und dann hatten wir 3 Grad.
Das war jetzt aber nicht wirklich clever, oder?
Na, es war halt irgendwie noch fast 30 Grad in Italien. Und dann ist so die Frage, willst du irgendwie in Italien dich totschwitzen oder lieber in Norwegen dich totfrieren? Und da das Todfrieren später kommt, habe ich gedacht, ja.
Lieber, nee, ich glaube, da hätte ich eher das Schwitzen vorgezogen.
Ich hätte ja auch eine Jacke, dass der Punkt ist, ich hätte ja auch einfach eine Jacke ins Handgepäck nehmen können. Habe ich aber irgendwie mit meinem Leichtsinn auch nicht gemacht. Und dann ist es ja, wie so häufig in letzter Zeit bei mir, dass ich dann ohne Koffer ankomme.
Du hast einfach getankt wie die anderen Norweger und warst einfach strunzenvoll, als du in den Flieger gestiegen bist. So war's.
Ja, aber bei der Lufthansa gibt es sogar Bier im Flugzeug.
Ach.
Ja.
Und da habt ihr
das richtig kraffen lassen. Das bieten die aber sozusagen nicht. Also die gehen rum und fragen und sagen, hier, möchten Sie was zu trinken hier? Tee, Kaffee, Saft, Wasser, Cola, alles steht da oben auf diesem Wagen. Und wenn du sagst, nö, ich will ein Bier, dann ziehen die unten die Schublade auf und holen dir ein Bier raus.
Und ist der Wagen, wie viele Norweger wart ihr an Bord? Geschätzt?
Na, bei uns im Flieger an der Linie, wo, also zu der Flugzeit waren wir ja 20 Leute ungefähr.
Das heißt, wer weiter hinten saß, hat gar keins mehr abbekommen, weil die vorne sich schon alles in Kante gegeben haben.
Genau, so ungefähr.
Ja, ich das hat es ja schon mal beschrieben, dass der Norweger im Ausland hier gerne mal über die Stränge schlägt. Sind wir eigentlich bei unserem Hauptthema von heute schon so ein bisschen, ne?
Genau, es war eine perfekte
Überleitung. Unsere Urlaube.
Genau.
Ja, erzähl, wie war's? Wir haben uns nämlich auch so noch gar nicht gesprochen. Ich habe mitbekommen, ihr seid 2 Rennen gefahren. Ich habe mitbekommen, du hast 10 den Bruchpiloten gespielt. Fahr mal. Und ich unterbreche dich und frage dann Sachen.
Ja, ich habe festgestellt, dass das letzte Rennen gar nicht so weit weg war von deinem Wohnort. Also dort, wo du jetzt bist. Hast du das mal bei Strava angeguckt?
Ach.
Also sozusagen so ein bisschen auf halber Strecke zu dir rüber.
Ach, und hast nichts gesagt? Wolltest du nicht, dass ich dich da abziehe?
Ich wusste ja selber nicht, wo das ist.
Jetzt ist meine Orientierungslosigkeit auf dich übergesprungen, oder wie soll ich das interpretieren?
Ha, kann man so nennen, kann man so sagen.
Ich habe ja riesige Viecher immer auf dem Rechner.
Im Übrigen ist der Sound, finde ich, gerade deutlich besser geworden. Nur mal so als kleiner Hinweis an dich, falls du gerade deine Sitzposition zum Mikrofon geändert hast.
Habe ich nicht. Erzähl, wie war Italien?
Schön. Also ich bin ja sonst 30 Jahre eher alleine. Und diesmal war ich ja dann eher das Gegenteil. Nämlich mit knapp 100 Leuten unterwegs. Von meinem örtlichen Radclub aus Brüne. Und es war 25-jähriges Vereinsjubiläum. Und da hat der Verein quasi eine Reise nach Italien organisiert und gab 3 Anreisetermine. Samstag, Montag oder Donnerstag. Also Samstag war quasi die längste Reisezeit und Donnerstag dann die kürzeste. Und ich habe dann halt.
Und da deine Familie dich kaum ertragen kann.
Genau. Habe ich halt dann bescheidenerweise.
Haben sie dich geschickt.
Genau. Und habe ich dann eben das volle Paket genommen. Und Grund eigentlich, deswegen wir Samstag schon geflogen sind, war wirklich, dass wir gesagt haben: Mensch, da können wir an dem Wochenende vielleicht noch ein Event mitnehmen. Ursprünglich war ein anderes Event gedacht, aber die haben also ein Bianchi gesponserter Gran Fondo. Aber das ist terminlich völlig verlegt worden und deswegen ist es dann ein Gran Fondo geworden. Oh Gott, wenn ich jetzt den Namen versuche auszusprechen.
Ja, es spricht ja keine Italienisch hier, ist egal.
Gran Fondo Memorial Giovanni Pascoli.
Okay. Irgendein berühmter Radfahrer.
Und das Ganze war, es gibt irgendwie so eine. Für was dieses CT steht, weiß ich gar nicht, aber es nennt sich CT League. Und das ist sozusagen, ob das ein Verband ist, oder zumindest gibt es da mehrere solche Gran Fondos. Das sind eigentlich 3, die so eine Serie sind. Und da geht es eben darum zu sagen, hey, wir machen keine Zeitmessung, sondern da gibt es auch sozusagen so ein Logo, wo eine Uhr durchgestrichen ist. Finde ich ganz lustig. Und dass es ihm wirklich darum geht, einfach so die Strecke zu erleben, in touristischen Regionen unterwegs zu sein und
das also so Erdfaktor.
Ja, genau. Und dass das sozusagen im Mittelpunkt steht. Mhm. Damit hatten natürlich unsere Norweger, muss ich ehrlich sagen, teilweise ganz schön zu kämpfen. Gerade die Leute, die dann am Donnerstag gekommen sind, die so noch voller Energie waren zum letzten Gran Fondo, die mussten natürlich irgendwie, die konnten sich nicht zurückhalten und irgendwie Landschaft genießen, sondern die mussten Vollgas fahren. Aber gerade der erste Gran Fondo, also den ich da, diesen Memorial, das war echt ein tolles Event. Also da muss ich auch sagen, das wäre wirklich vielleicht ein Grund, direkt da mal wieder hinzufahren in die Region und direkt zu diesem Gran Fondo zu fahren, weil Start und Ziel war so ein historisches, das eine Art Burg war oder so wie so vier Seiten gehöft. Also ein historischer Platz in der Mitte und ringsum so historische Gebäude. Ich kann dir gar nicht mal sagen, ob das irgendeine Burg war oder ein Schloss oder wie man das da vielleicht so nennt. Und das ein war
Kastell.
Irgend sowas. Und das war sozusagen Start und Ziel. Und dann ging es zwar über sehr schlechte Straßen, aber landschaftlich sehr schöne Gegenden. Also es war auch so kleine Straßen, sehr, sehr abgelegen teilweise, dadurch eben auch sehr schlecht, aber kaum Autos, wenig Verkehr, enge Abfahrten, enge Anstiege. Gab dann auch drei Distanzen, wo man wählen konnte. Es gab so eine Art Kreditkarte, so eine Chipkarte mit einem Strichcode drauf, der dann quasi unterwegs gescannt wurde. Und das war so eine coole Kombination, gerade so mit diesem Strichcode zwischen so moderne, aber eben so diesen historischen Orten und also zum Beispiel diese Essensstation, da gab es Unmengen an Essen. Also das waren riesige, also diese Kontrollstationen waren wirklich riesengroß und mit x Tapeziertischen voll mit Essen und Getränken und Leuten und
Kekse?
Kuchen ohne Ende.
Okay.
Also das war wirklich 1A organisiert und irgendwie so eine tolle Atmosphäre. Es war auch so, dass dort sehr viele ältere Leute mit dabei waren und was man ja von eher so zügigen Rennen nicht so gut kennt und extrem viele Frauen. Also extrem viel ist jetzt immer noch weniger als 50%, aber so rein optisch im Verhältnis zu vielen anderen Radsport-Events sehr, sehr hoher Frauenanteil. Und es ist, denke ich, auch der Situation geschuldet, dass es keine Zeitnahme gibt, sondern dass das Ziel ist, du trittst immer für deinen Club an oder für deine Gruppe, also gibt es immer ein Label, unter dem du fährst. Und je nach Gewähler des Tanks gibt es dann für jeden Teilnehmer Punkte und dann wird das per Team zusammengezählt und dann gibt es sozusagen eine Teamwertung. Eben, wie viele Kilometer hat sozusagen dieses Team gemacht?
Ich sehe ja auch, du bist 6 Stunden 17 unterwegs gewesen und bis 5 Stunden 20 gefahren. Das heißt, das ist ja auch eine relativ lange Pause immer zwischendurch. Das heißt, ihr habt euch an den Verpflegungsstationen, das war jetzt auch alles wirklich.
Christian, jetzt bist du wieder mal weg.
Ja.
Jetzt bist du wieder da.
Also ich habe gesehen, 6 Stunden 17 unterwegs gewesen, 5 Stunden 20 gefahren. Relativ lange Pausen, das heißt, so Verpflegungsstationen, da habt ihr das auch dann genossen und habt da richtig reingehauen.
Genau, da haben wir einfach gesessen und gestanden und gegessen und gequatscht und einfach die Atmosphäre genossen. Es war schönes Wetter, Sonne schien, es war früh noch recht kalt, als es losging, aber dann kam die Sonne raus, hat man einfach genossen und es war so auch unser erster Tag in Italien, also wir sind Samstag alle angekommen und mussten dann Sonntag sehr zeitig aufstehen, um dahin zu fahren. Das geht ja immer so zwischen 8:30, 9 ist so ein fliegender Start. Geht also sehr zeitig los, da mussten wir hin. Ich glaube, das sind irgendwie 5 mussten wir aufstehen irgendwie. Also es war irgendwie ganz zeitig. Und wir haben einfach dann so diese Atmosphäre und den Tag genossen, auch gerade weil es eben unser erstes Rennen war. Und muss auch dazu sagen, wir waren da bei uns vom Team vielleicht insgesamt 15 Leute, 20 Leute, die sich dann auch nochmal aufgeteilt haben auf die 3 Strecken. Und wir, die die lange Strecke gemacht haben, waren 5, 6 Leute. Es war jetzt auch eine kleine, überschaubare Gruppe. Das war noch eine ganz nette Atmosphäre. Da waren noch so diese eher schnelleren Leute, die dann später kamen, noch nicht dabei. Das war das, also war sehr angenehm, sehr cool. So, wir wussten noch alle
und
noch
ihr nichts. Habt doch dann,
ja?
Ihr habt ja noch den Preis gewonnen.
Nee, hier haben wir den Preis nicht gewonnen. Okay, aber wir sind, also es waren so, glaube ich, ungefähr 90 Teams und wir sind, glaube ich, auf Platz 18 gelandet oder so.
Nur einmal hin.
Und die Woche später, und dann, wie gesagt...
Da, darf ich noch mal kurz?
Ja?
Habt ihr da nicht den, den Preis als größte ausländische Gruppe? Ihr habt doch eine Flasche Wein bekommen oder
ganz
sowas.
Genau, genau. Das war echt eine coole Aktion. Also im Ziel war es dann auch so, da gab es halt Freibier. Und da sind unsere Norweger natürlich völlig durchgedreht. Also sie haben dann tablettweise, die sind, ist ja nicht mehr einer gegangen und hat ein Bier geholt, sondern sind dann tablettweise haben die das Bier geholt.
Wie hat der Italiener darauf reagiert?
Boah, ganz gelassen.
Okay. Richtig gezaubert dann, ja?
Die haben, also ich sag mal so, wir mussten dann auch zum Bus zurückradeln. Das ging ja extrem langsam. Sehr langsam sind wir dann da irgendwie gestartet und haben uns da im halben Zickzack-Kurs über die Straße da irgendwie noch 3 Kilometer bis zum Bus bewegt. Aber schon eine sehr lockere Atmosphäre dann, muss ich sagen.
Genau. Eine sehr lockere Atmosphäre im Bus zurück, ja?
Ja, das auch, das auch. Und irgendwie saßen wir da auf diesem Hof und tranken Bier und saßen in der Sonne und aßen Pizza, Pasta und dann merkten die irgendwie, dass wir aus Norwegen sind und dann kam da irgendwie irgendein Reihe 5 oder irgend so ein italienischer Fernsehsender und filmte und machte. Und dann kam der Veranstalter und dann wurden wir da in den VIP-Raum geholt. Keiner wusste, was passiert. Also wirklich, keiner konnte ja Italienisch. Und dann kriegten wir also mit, dass wir quasi den Preis gewonnen haben für das am weitesten angereiste Team. Das ist ja dann auch nicht schwierig zu packen, sozusagen.
Ja, und dann gab es nochmal Nachschub.
Und da gab es dann quasi 6 Flaschen Wein, Roséwein. Das war irgend so eine Giro Italia Edition, weil ich glaube 2012, vor 2 Jahren, ist der Giro da durchgegangen durch den Ort.
Okay.
Und da wurde ein spezieller Wein dazu gemacht und es ist halt auch so eine Weinregion und da gab es dann noch Reste und da haben wir eine Kiste gekriegt und Porzellan und so ein...
Wie viele der Flaschen sind angekommen in eurem Hotel?
Angekommen sind sie alle, aber die haben den Tag natürlich nicht überlebt. Die wurden dann am Abend geleert.
Na, wenigstens habt ihr den Abend noch erlebt.
Ja, den haben wir, also man muss sich ja nicht ganz so abschießen.
So wie du das beschreibst, denke ich mir mal, dass der Norweger im Ausland wirklich keine Gefangenen macht.
Nee, das sehe ich nicht, aber gerade stehen kann er noch so. Doch, das geht.
Ja, okay. Das war Samstag, richtig?
Sonntag,
okay.
Genau, Samstag angekommen, Sonntag. Und ich muss sagen, wirklich, also wer mal Lust hat oder überlegt, vielleicht zufällig in die Region zu fahren, also ich war bei Rimini, Regione, die beiden Orte gehen ziemlich ineinander über. Wer wirklich mal sagt, Mensch, Saisonende September, ich habe noch eine Woche Urlaub, ich will mal nach Italien und will da vielleicht mal irgendwie in die Region. Sollte gucken, wann nächstes Jahr vielleicht dieses Event stattfindet und sich wirklich dann auch sich das dann vielleicht, also seinen Urlaub da ringsherum planen, weil es wirklich, wirklich ein richtig schön organisiertes, tolles Event ist, mit einer tollen Atmosphäre, schöner Mischung an Teilnehmern, echt, also Daumen hoch.
Wie waren die Streckenlängen? Du bist 155 gefahren. Wie waren die anderen beiden, nur so, um es einzuordnen?
Ach, ich glaube, irgendwas so bei 50 und nochmal irgendwas so bei 70, aber ich habe es auch nicht genau im Kopf. Genau.
Also für jeden was dabei?
Eigentlich für jeden was dabei, ja. Genau. Auch gut beschildert. Ist auch immer so eine Sache. Keine abgesperrten Straßen, aber auch relativ viele Streckenposten. Also, also wirklich ein schönes Event, was uns aber natürlich auch die Erwartungen für den nächsten Sonntag relativ hoch gesetzt hat. Also man hatte jetzt ein Event mitgemacht, was richtig Spaß und Laune gemacht hat und hatte dann sozusagen auch allen anderen erzählt, den anderen irgendwie 80 Leuten, die dann mit den nächsten 2 Reiseterminen kamen, wie toll das Event ist, und alle hatten jetzt sozusagen riesige Erwartungen. Und dann war das 2. Event, was eigentlich das Hauptevent war jetzt im Rahmen unserer Reise, es klingt jetzt auch ein bisschen doof, eine Enttäuschung gegenüber dem ersten Event, aber es war eben einfach eine ganz andere Liga. Also das war gefühlt auch weniger Teilnehmer, deutlich weniger Teilnehmer. Und man hat auch viel weniger auf der Strecke getroffen. Eher schlechter, also deutlich schlechtere Essensversorgung unterwegs. Teilweise wirklich so, dass es schon alle war, als wir kamen. Landschaftlich nicht so dolle. Viel größere Straßen, teilweise wirklich so, dadurch zwar deutlich besserer Asphalt, aber also wirklich richtig viel besserer Asphalt, aber eben auch viel Autoverkehr, große Straßen und so. Also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt irgendwie erkennen kann an...
Nicht so wirklich. Ich habe ja einen Blick jetzt drauf geworfen. Ich glaube, wenn man sich's im Detail anschauen würde auf der Karte, würde man sehen, es gibt ja in Italien verschiedene Arten, sage ich es mal ganz vorsichtig, von Straßen. Diese Nationalstraßen, die Eurostraßen und, was es da alles Verschiedenes gibt. Und ich glaube, wenn man sich es auf einer anständigen Google Maps angucken würde, könnte man den Unterschied der Straßen auch sehen. Habe ich gleich ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Aber vom Profil her schon ein ansprechendes Ding. Also diese, mich hätte die viel sehr gereizt. Vor allem nachdem der höchste Punkt irgendwie bei Kilometer, ich schätze jetzt mal 68, 65 oder so erreicht ist, diese sehr schöne lange Abfahrt. Sieht natürlich, man weiß natürlich jetzt nicht, ne, wenn das ganz viele Serpentinen sind, kann man auch nicht schön rollen lassen. Aber das sieht schon nach was Schickem aus. Also das wären so 140 Kilometer, die ich mir auch gerne mal angetan hätte. Und von den Höhenmetern her war es ja auch, jetzt 1800 ist schon eine Nummer. Aber jetzt auch für so einen Durchschnittsradler oder absoluten Durchschnittsradler wie mich schaffbar. Ne, jetzt also nicht wirklich komplett außerhalb jeglichem, was man machen kann.
Es gab drei ziemlich knackige Partien mit so über 20%.
Okay, also ja, das bis, ist ja nicht so meins.
Ja, also ging mal bis so 22, glaube ich, hoch. Aber das waren dann nur mal wenige 100 Meter. Also, aber da hatten sie extra Schild aufgestellt und so. Das war schon. Das ist übrigens auch, fand ich auch sehr cool bei beiden Gran Fondos. Dass wirklich, wenn es so jetzt in längere Anstiege ging, dass dann am Fuße des Anstieges ein Schild stand, wie lang Maximalsteigung und durchschnittliche Steigung ist.
Das ist wirklich cool. Für Leute, die die Strecke nicht kennen, ist das natürlich dann einfacher abzuschätzen. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich plag mich jetzt 1 Kilometer oder ich plag mich jetzt 7 Kilometer.
Genau.
Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, stimmt.
Ja, fand, also es war bei beiden so, dass das ziemlich gut beschildert war und eben da diese Angaben da waren.
Ja, cool. Also und da seid ihr dann, du meintest vorher, dass ein paar, also dass natürlich da neue Leute dazugekommen sind, die noch frische Beine hatten und da diesen Nicht-Wettbewerbscharakter.
Ja, halt da ging es einfach deutlich zügiger. Dann. Lag vielleicht auch daran, dass eben sozusagen die Atmosphäre in den Kontrollstationen nicht ganz on the top war, wie wir das jetzt von dem ersten Event hatten. Da hätte man vielleicht auch mehr Zeit verbracht, aber es ging dann schon eher so ein bisschen zügiger, zackiger und da wurde doch mal schneller zum Aufbruch geblasen an so einer Kontrollstation und die letzten... Jetzt kann man das im Profil eigentlich sehen, ja. Also ging es ja genau dann so ab bei 120 Kilometer dann bis zum Ziel eigentlich nur noch bergab. Da wurde dann auch zwischen 40 und 50er Schnitt gefahren. Da ging es oder einfach gebolzt ohne, also was heißt gebolzt, aber da ging es dann schon zyklisch. Ging schon zügig dann für die letzten Kilometer.
Und da hast du auch Bock mal richtig so, da hast du auch Bock mal so Kontakt zum Asphalt aufzunehmen?
Nicht mit dem Asphalt. Aber ist der Klassiker, der passiert ist, man fährt in der 2er-Reihe und hat eine leichte Rechtskurve, keine 90 Grad, so eine leicht gezogene Rechtskurve, fährt aber vielleicht, wie schnell war man, 35, es war flach. Und der rechts fährt, guckt nach irgendwas anderem, aber nicht nach vorne und fährt in der Rechtskurve geradeaus weiter. Und rasiert natürlich den Mann links neben sich komplett weg. Und das waren genau die zwei Leute, die genau vor mir fuhren. Also ich fuhr genau rein und hab dann so Mountainbike-mäßig bin ich dann so über die drüber gefahren. Also ich hab da auch irgendwie erst so eine Weile halb drin festgehangen und konnte mich aber auf dem Rad halten und bin dann da irgendwie noch drüber und über die drüber gefahren und übers Vorderrad gefahren von dem einen. Was dann völlig, also völlig verbogen war. Und habe mir aber dabei sozusagen meine beiden Felgen kaputt gemacht. Leider Gottes. Würde sagen, ich habe da.
Die schönen neuen Michel.
Genau, habe da also drin gehangen. Oder so irgendwie festgehangen und ob das mit den Pedalen oder mit der Gabel oder mit irgendwas, habe ich mir quasi in meine Felge vorne und hinten reingehackt.
Ja. Tja. Scheiße,
ja. Aber also am meisten ärgere ich mich fast über den fast neuen Schlauchreifen, den ich da verklebt habe.
Ach, der ist auch hin.
Nee,
oder
der ist ja,
den kannst du auch.
Na, ich weiß nicht, ob man den nochmal verwendet, wenn man ihn abzieht.
Doch. Ich glaube, das kann man machen. Also ich bin kein Spezialist, aber ich glaube, einen Schlauchreifen, ich glaube, den Schlauchreifen kann man quasi abmachen und nochmal neu aufbringen. Ich glaube, das ist kein Problem.
Wenn, ja, muss man mal gucken, wie viel Klebstoff da dran ist, dass man den wegkriegt. Und sonst ist es natürlich sehr bucklig, sehr rau. Was da? Du hast ja zum Kleben eine glatte Fläche, damit das dann auch alles schön glatt ist. Naja, das ist egal, Nebenthema. Ja. Zumindest habe ich mir hinten, ich sag mal, ich will nicht sagen, ein Loch reingehackt, aber so fast. Mhm. Und vorne habe ich so die Faser.
Aufgerissen?
Also ich sag mal so, stell dir vor, wie so ein Maiskolben, wo du dann so die verschiedenen, also die Blätter. Wenn den so pflückst, hast du also die Blätter und dann hast du so verschiedene Schichten. Und da habe ich mir so von diesen Fasern wie so eine Schicht da so, also ich habe dann so die Fäden ziehen können, die Carbonfäden.
Das tut mir in der Seele weh, so etwas zu hören.
Ja, also hat mich auch, also zumal ich ja dieses Mal da wirklich unverschuldet bin, im Gegensatz zu meinem ersten Sturz.
Ja, da kommen wir auch noch gleich. Du hast ja alles kaputt gefahren.
Und habe ich mich da dann schon ein bisschen geärgert. Zum Glück waren es keine Lightweights.
Ja, dann müssen wir jetzt halt aufrüsten für dich. Ne? Wir sammeln jetzt, wir machen hier einen Kickstarter. Lightweights für Markus. nee, aber es ist einfach scheiße ärgerlich. Aber andererseits, mein Gott, das gehört dazu irgendwie auch und irgendwo. Es und ist, da kann man nichts machen. Ne?
Genau, es ist ein Risikosport. Und ich sage mal so, es hat mir eben auch wieder deutlich gezeigt, dass Fahren in der Gruppe deutlich, also bei Rennen fahre ich ja auch in der Gruppe. Und bei Rennen, wenn ich mir teilweise meine Videos angucke, da fahre ich viel enger an Leuten vorbei oder so. Aber da ist, glaube ich, mehr Konzentration da wird mehr aufgepasst. Irgendwie, also da passiert weniger. Und bei den Ausfahrten jetzt hat es halt wirklich in Standard-Routine-Situation, Träumerei, reicht eine Sekunde, zack, passiert's. Mhm. Es ist halt gefährlich, in der Gruppe zu fahren.
Erzähl mal über deine anderen Stürze. Das war ja nicht der einzige.
Nur der erste war am Dienstag. Da hab ich halt, ich wollte halt nett sein, wir haben eine Ausfahrt gemacht, waren eine Gruppe von vielleicht 15 Leuten. Und ich fuhr weit vorne, relativ, ich war in zweiter Position, oder dritter, zweiter. Und ich wollte eben nett sein und gucken, ob alle hinten das Tempo mithalten können. Und drehe mich um. Und wie ich mich wieder zurückdrehe, habe ich bei meinem Vordermann eingefädelt. Und mache einen Abgang. Ja, und dann lag ich halt. Dann rutschte ich über den Asphalt. Also ich sag mal so, wie ich da jetzt eingefädelt habe, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Es kann sein, dass ich überlappend gefahren bin und quasi Richtungswechsel gehabt habe und mich deswegen eingefädelt habe. Es kann sein, dass mein Vordermann in Wiegetritt gegangen ist und dabei, wenn du in Wiegetritt gehst, hast du ja immer so ein kurzes Aufstoppen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Dumme ist, wenn man sich umdreht, gerade wenn man zwei Reihe fährt, was wir gemacht haben, dann dreht man sich eigentlich zur Mitte zu um, hat die Hand, die zur Mitte ist, also die rechte, wenn du jetzt links fährst, legst du beim Nachbarn auf die Schultern, damit fixierst du dein Tempo und sozusagen einen parallelen Abstand und dann kann man sich umdrehen. Genau, und das habe ich alles, also das, was man sonst macht, habe ich eben da nicht gemacht und dann hat es halt gekracht.
Lernen durch Schmerzen.
Genau. Und es hat natürlich auch wirklich gekracht und gelärmt. Ich habe dann meinem Futtermann, also mein, was passiert ist, ich habe meinem Futtermann im Hinterrad, dem ist eine Speiche dadurch gebrochen, der ist nicht gestürzt. Ich bin ihm quasi, habe ihn touchiert. Denke, ich habe mich dann irgendwie zwischen Hinterbau und also Ausfallende und Rad irgendwie da so ein bisschen eingefädelt und habe ihm dabei eine Speiche gebrochen und ja, habe mich dann halt hingelegt. Lustigerweise ist meine Hose ganz geblieben, obwohl ich darunter eine ziemliche Schürfwunde habe, mit der ich jetzt nach anderthalb Wochen fast immer noch ziemlich zu kämpfen habe. Aber die Hose ist ganz geblieben. Und Futterrad war, ja, ich hatte eine leichte 8 im Futterrad, aber ich konnte weiterfahren. Also ich musste jetzt nicht immer die Bremsen öffnen, sondern ich konnte das dann, konnte das schon so aus, also die Bremse so einstellen, dass ich da gut weiterfahren konnte. Und
wie ist das bei dir gewesen? Ich habe ja auch einmal einen Abflug gemacht in einem Rennen und danach hatte ich die nächsten. Also das war damals bei Rund um Köln und bin damals, hier im Chat ist er auch gerade bei Enrico für sein Team mitgefahren, habe einen Abflug gemacht und bin dann noch irgendwie so ins Ziel, habe ein anderes Teammitglied dann noch unterstützt, damit er mal für sich eine gute Zeit auch fahren konnte. War ein schöner sonniger Tag und ich hatte, glaube ich, 2 Wochen später oder eine Woche später das nächste Rennen. Und ich dachte, bei diesem Rennen bin ich wirklich rumgeeiert wie sonst was, weil ich diese Zeit, die ganze Zeit am Anfang den Sturz noch im Kopf hatte. Und wirklich rumgeeiert bin, ohne dass ich das jetzt so bewusst gemacht habe, aber immer so das im Hinterkopf hatte und Schiss hatte. Und habe mich auch zwischendurch gefragt, was mache ich jetzt hier eigentlich für einen Scheiß, weil mit Sicherheit, also die Wahrscheinlichkeit, dass du dich jetzt noch hinlegst, ist einfach so, wie du gerade fährst, sehr, sehr hoch. Das hat sich irgendwie so, das Fahren in der Gruppe hat für mich nicht sehr lange, aber für eine bestimmte Zeit war das doch, ich will gar nicht sagen ein Problem, aber es war immer nur so im Hinterkopf. Wie war das bei dir, wo du ja im Prinzip direkt wieder aufs Rad bist und die nächsten Tage auch wieder in Gruppen gefahren bist? Hattest du das auch im Kopf?
Na, also an dem Tag, das war echt ein bisschen schade, weil wir sind auf dem Weg gewesen zu Pantani, seinem Hausberg. Und da habe ich einfach gemerkt, an dem Hausberg, ich war mit einem anderen beschäftigt, aber nicht um da die im Schnitt 12% und auch in der Spitze über 20% da wirklich gut hochzufahren. Ich hatte ursprünglich so gedacht, Mensch, hier versuchst du schöne Strava-Zeit hinzulegen, bist nur einmal dort und haust mal alles raus, was du hast. Das war aber irgendwie überhaupt nicht mehr möglich. Also da war ich wirklich mal froh, dass ich da irgendwie hochgeeiert bin und fühlte mich unsicher. An dem Mittwoch, was der darauffolgende Tag war, hatte ich einen Busausflug, da war ich nicht auf dem Rad, aber Donnerstag habe ich schon gemerkt, als es losging, dass ich extrem unsicher war. Extrem unsicher. Das hat sich aber erstaunlicherweise im Laufe des Donnerstages gegeben. Die Runde hatte mir dann doch wieder viel Selbstvertrauen gebracht und es hat sich dann auch eigentlich in den laufenden Tagen wieder bestätigt, dass also ich würde behaupten, ich bin da eigentlich wieder zurückgekommen zu meiner vorherigen Verfassung. Das Lustige ist ja eigentlich, fällt mir gerade ein, an den Dienstag, als ich gestürzt bin ich eigentlich 2-mal gestürzt.
Ja, das hätte ich noch erwähnt. Keine Sorge, den viel größeren Fauxpas habe ich noch im Hinterkopf.
Und zwar, was macht man, wenn man irgendwie an einer Ampel fährt, die rot ist und daneben ein Schild steht? Man steigt nicht ab, sondern hält sich am Schild fest. Ist ja gar kein Akt mit einer Hand. Dann nimmt man aber die zweite Hand und holt damit die Trinkflasche raus, um was zu trinken. Und während man das tut und keine Hand am Lenker hat, klappt das Vorderrad ein und man wickelt sich wirklich um dieses Verkehrsschild.
Wie viele Menschen um dich herum haben applaudiert und sich kaputt gelaufen? Nicht genug.
Na, alle, die auch den ersten Sturz schon erlebt haben.
Und danach haben alle einen großen Bogen um dich gemacht.
Ich sag mal, der erste Sturz, da habe ich mich mit vielen unterhalten und haben gesagt, Mensch, das passiert, mach dir keinen Kopf und ist alles gut. Und dann haben die alle ihre Geschichten erzählt und so weiter und so fort. Aber der zweite Sturz, das war echt eine peinliche Nummer. Das war wirklich so richtig so, Halleluja.
Hast du einen neuen Spitznamen bekommen irgendwie im Team? Noch nicht. Okay, da muss noch mehr passieren, bis der Norweger einen Spitznamen vergibt.
Ja, da reicht das nicht. Genau. Nee, das war schon eine peinliche Nummer, der zweite Sturz. Halleluja.
Ja, zu Recht. Also da hätte ich auch, da hättest du von mir, wäre ich dabei gewesen, das hättest du dir noch tagelang wie die Butter aufs Brot schmieren lassen müssen. Völlig zu Recht, weil das, nee, also beide Hände vom Lenker nehmen in einer stehenden Situation, da muss man sich schon sicher sein, dass das Vorderrad hält. Ja, sonst wird es peinlich.
Das Lustige war dann, als ich dann zum Essen kam, sprach mich dann eine ganze Menge Leute an, die gar nicht bei dem Event dabei, also die gar nicht bei der Tour dabei waren. Was denn passiert sei, die wüssten, dass ich zweimal gestürzt bin. Es hat sich dann ja, also wirklich schnell rumgesprochen.
Ja, zu Recht. Also Hohn und Spott muss man auch ertragen können dann. Also da bin ich völlig, das ist völlig zu Recht. Also da, das ist schon gut so, dass sie dich da hochgenommen haben. Dummheit muss bestraft werden. Völlig zu Recht. Ja, also dann hast du es ja relativ schnell aus dem Kopf wieder rausgekriegt. Das ist ja sehr erfreulich. Also ja, ich habe da länger für gebraucht. Vielleicht bin ich ein größerer Grübler als du.
Ja, also es liegt doch vielleicht an der Tour. Also ich hatte dann an dem Donnerstag wirklich eine sehr schöne Runde, die vom Profil her passte, die vom Tempo her passte, die mir einfach grundsätzlich auf dem Rad Selbstvertrauen gegeben hat. Und das war vielleicht jetzt auch Zufall und Glück, dass ich da so eine schöne Runde am Donnerstag erwischt habe. Ich hätte auch anders kommen können. Hat sich gerade, wenn man jetzt vielleicht am Donnerstag in einer Gruppe fährt, wo vielleicht viel gestresst wird, wo unruhig gefahren wird, wo man vielleicht selber mehr am Limit fährt, dann ist das auch eine andere Geschichte. Aber für mich war die einfach sehr in einem Komfortbereich und ja, genau, da hat mich das dann eigentlich auf Dauer, denke ich, jetzt nicht weiter beeinträchtigt.
Ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich nach diesem Rennen sozusagen ohne eine Gruppenfahrt dazwischen zu haben ins nächste Rennen gegangen bin. Ich glaube, das war nicht wirklich sehr, sehr clever und hat mich dann auch irgendwie so gedanklich so sehr beschäftigt, dass ich nicht so eine Phase wie du jetzt dazwischen hatte. Und das war einfach, ich will nicht sagen dumm, aber ja, das war nicht so, die Umstände waren nicht so hervorragend und ja. Aber mittlerweile habe ich es einigermaßen raus aus dem Kopf, dass es auch, wenn es jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre her ist oder 3 Jahre. Manchmal muss ich da ehrlich gesagt immer noch dran denken, wenn es irgendwo quietscht und knarscht und in Rennen irgendwie vor mir ganz, ich neige immer noch dazu, in größeren Gruppen entweder zu versuchen, ganz vorne oder ganz hinten zu fahren, um solche Situationen möglichst zu vermeiden.
Na, das Lustige ist ja, ich habe ja dreimal Trondheim Oslo gemacht und das eben als Mannschaftssport, in der Mannschaftswertung, wo du ja wirklich der Abstand zum Vordermann zwischen Vorder- und Hinterrad sind vielleicht 10, 15 Zentimeter, da wird wirklich dicht gefahren. Und das ist mir nie was passiert. Das dreimal gemacht mit dem ganzen Training davor. Also ich habe eigentlich sozusagen ein Gefühl gehabt, dass ich da relativ sicher fahren kann. Und dann machst du halt wirklich solche Fehler und drehst dich um. Mhm. Und das auf eine Art und Weise, die man auch nicht machen soll. Tja, dann passiert es halt.
Ja, also gebt Acht, wenn ihr in Gruppen fahrt. Das vielleicht auch so, nicht nur bei Rennen, sondern auch bei diesen Ausfahrten. Da kann halt schnell was passieren. Ja, also immer konzentriert sein.
Vielleicht ist es eben doch gerade diese Ausfahrten, diese entspannten Sachen, wo du denkst, ach ja, es geht alles ein bisschen entspannter zu, wo man vielleicht auch eher nachlässiger ist in puncto Sicherheit, als vielleicht in und Konzentration, als jetzt vielleicht in Rennsituationen, wo du sehr konzentriert fährst, wo du genau guckst, was passiert vor dir, wo du diese Situation nicht aus den Augen lässt. Vielleicht macht das eben auch gerade den Unterschied.
Ja. Aber wie fandest du denn, um vielleicht auch ein bisschen überzuleiten noch, so das Fahren in Italien im Allgemeinen? Also wir waren ja jetzt beide bei Gran Frodo oder alleine unterwegs, beide Male im Straßenverkehr. Hast du da so einen Unterschied gemerkt für dich zwischen Italien und Norwegen?
Also der Straßenzustand ist halt extrem schlecht in Italien. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also in der Region, wo ich war, es ist wirklich, also wirklich ganz schlechte Straßen. Also alle, die vielleicht irgendwie mal beim Ötztaler waren und über die Abfahrt am Jaufenpass stöhnen und sagen, uff, schlechter Asphalt, ja, ganz viele Längsrillen. Aber ich sag mal, noch eine Nummer, ganze Nummer schärfer und schlechter ist das, was ich so in Italien, gerade in den abgelegenen Straßen erlebt habe. Wirklich riesige Schlaglöcher auf der Straße, in den Abfahrten. Und das ist auch, das muss ich auch ehrlich sagen, finde ich auch so ein bisschen schade. Ich war ja in so einem Bike-Hotel. Und die haben sich ganz viel Mühe gegeben und die versuchen sozusagen da Leute hinzukriegen und sind extrem engagiert und so weiter und so fort. Ich kann dann vielleicht später noch was dazu sagen zu diesem Bike-Hotel. Und gleichzeitig ist der Straßenzustand aber so schlecht und den können die nicht beeinflussen. Wo ich dann eben echt überlege, Mensch, würdest du da wieder hinfahren wollen oder nicht? Aufgrund der schlechten Straßen. Kommt man dann eben schon einigermaßen ins Grübeln und hat damit zumindest einen Faktor, der ziemlich negativ mich beeinflusst. Ich weiß nicht. Interessant finde ich ja, man wird ja immer angerufen von den Italienern, wenn sie vorbeifahren, gerade bei Gruppen. Das meinen die aber gar nicht negativ, sondern die sagen einfach, die geben einfach Bescheid, hey, jetzt kommt von hinten ein Auto und überholt dich.
Genau.
Da muss man sich nicht machen. Genau, muss man sich, das hatte ich ja schon in Spanien erlebt, auf Gran Canaria war es genauso. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man es nicht kennt.
Wir hatten gerade einen kleinen Tonaussetzer, wie gesagt, das ist ja alles hier mit heißer Nadel gestrickt sozusagen, Sendung hier in der Toskana draußen und so weiter und so fort. Ich erzählte gerade, dass wir, als ich ja schon mal in der Toskana unterwegs war, allerdings da nur einen Tag fahren konnte, so ein bisschen ums Hotel rum und deswegen kannte ich das schon mit dem Hupen und ich hatte damals noch so ein sehr, sehr altes, so ein 70er-Jahre-Trikot von dem schönen kölschen Radsportverein Staubwolke Refrat an. Wo auch wirklich was sehr, sehr bunt ist und so Domkölsch draufsteht. Und da haben mich wirklich die Italiener dann auch so als deutschen Radtouristen wahrgenommen. Und die haben dann auch noch nicht angehalten, sondern neben mir gefahren und applaudiert und hier Colonia und so weiter und so fort. Das war auch sehr schön. Also das ist auch sowas, was ich dieses Mal hier wieder mitgenommen habe, dass diese Rücksichtnahme einfach eine ganz, ganz andere ist. Das ist einfach wie Tag und Nacht.
Da fährt auch Kinder dicht vorbei.
Ja, genau. Mich haben hier teilweise LKWs überholt, die dann auf der komplett gegenüberliegenden Straße, also die haben schon so viel Abstand gehalten, dass ich Schiss hatte, dass da Unfälle passieren, weil die so weit rüber gefahren sind. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend da. Aber ist halt so. Und es scheint ja nicht so viel zu passieren. Das muss ich ja nicht machen. Denke ich einfach mal. Ja, erzähle ich vielleicht noch, oder gibt es noch was Berichtenswertes so aus dem Urlaub? Also außer das Radsporthotel, jetzt mal, wie war es denn da? Also was unterschied das Radsporthotel von einem anderen Hotel?
Es gibt in Italien, das nennt sich Italy Bike Hotels, es gibt so ein Label, unter dem sich quasi, man versucht in Italien so Bike-Hotels zusammenzufassen und gemeinsam zu vermarkten. Ich hatte die zufälligerweise auf der Eurobike schon getroffen und mit denen gesprochen und mir mal das System ein bisschen erklären lassen. Da gibt es sozusagen quasi drei Kategorien, die unterschiedliche Leistungen anbieten. Und das, was sozusagen die dritte Kategorie ist, bietet alle Leistungen an und dann gibt es halt andere Hotels mit nicht allen Leistungen. Und die Frage ist halt, was sind diese Leistungen? Und also das sind halt so Sachen wie, gibt's einen Fahrradabstellraum, gibt's sowas wie eine Werkstatt oder also Leute vor Ort, die dir vielleicht bei einer Fahrradreparatur helfen können, gibt's Bike Guides, gibt's also geführte Touren, gibt's die Möglichkeit, dass deine Radsachen gewaschen werden und so weiter und so fort. Also gibt's sozusagen alles, was so um das Thema Radfahren
interessant ist. Infrastruktur.
Ja, genau. Und das muss ich sagen, war echt, in Regione gibt es, glaube ich, 11 oder 12 solche Bike-Hotels. Da ist also die Dichte sehr, sehr groß. Das ist in anderen Regionen ein bisschen anders und es liegt einfach daran, dass diese Organisation dort da irgendwie gegründet wurde und die da ihren Sitz haben und da sehr stark vertreten sind. Und was halt wirklich gut war, dieses Bike-Hotel hat quasi einen festangestellten Mitarbeiter, der direkt als Bike Guide angestellt ist. Das ist Steven, ein Brite. Und der hat also nichts anderes eigentlich zu tun, als sich um das Thema Fahrrad in dem Hotel zu kümmern. Also PR zu machen dafür natürlich, aber eben auch jeden Tag da zu sein, um für seine Hotelgäste geführte Touren anzubieten. Falls ein Guide nicht ausreicht, weil die Frage ist ja immer, wie viele Touristen sind nun gerade da, und wir waren eine Riesengruppe mit 100 Leuten und dann sind die Niveaus unterschiedlich, ist bei dem Hotel der Hotelbesitzer, ist selber Radsportler, der ist also auch noch mit dabei, der Chef als Guide. Und dann leihen die sozusagen auch noch externe Guides ein. Also es war wirklich krass. Die hatten, also wir haben an dem einen Tag haben die fünf Touren angeboten, fünf verschiedene, weil wir so viele Leute waren. Und zu jeder Tour zählen eigentlich zwei Guides. Also einer fährt vorne und einer fährt hinten. Und dann werden halt externe Leute eingekauft und ist auch so, dass die Touren da am Abend vorher aushängen, die angeboten werden und ziemlich detailliert beschrieben sind, wie lang, wie viele Höhenmeter, wo geht's lang, wo gibt's schöne Orte zum Schauen oder was sind gefährliche Punkte, also was sind Anstiege, die schwierig sind oder lang sind, also das ist wirklich, und auch immer abgestimmt sozusagen auf das Niveau der Teilnehmer oder der Hotelgäste. Also
du hast ein rundrum Sorglos-Paket eigentlich.
Genau, also das war wirklich, muss man wirklich sagen, das war ziemlich, ziemlich top. Die haben auch Leihfahrräder mit von BMC. Man kann sich also auch Fahrräder bei denen ausleihen. Ja, also genau. Und was auch ziemlich cool war, ist, wir hatten alle in unseren Hotels so Waschnetze mit eurer Hotelzimmernummer drauf. Und dann hast du quasi deine schmutzigen Radsachen einfach da reingeworfen. Und dann wird das am Nachmittag gewaschen und konntest dann am Abend deine gewaschenen Radsachen wieder aus der Zeltzimmer nehmen. War auch ein sehr praktischer Service.
Wow. Also das klingt zumindest so, als könnte man das weiterempfehlen.
Genau. Und wie gesagt, ist auch, also wir waren nur eine große Gruppe von 100 Leuten und da bin ich immer skeptisch, so was wird jetzt extra für diese 100 Leute organisiert? Wir waren da wirklich dieses Jahr die größte Gruppe. Und was ist eigentlich dieser Hotelalltag? Also was ist, wenn ich da alleine auftauche und was wird da angeboten? Und wie gesagt, bei dem Hotel ist es so, dass Steven wirklich als Bike Guide angestellt ist und der hat im August alleine 3000 Kilometer gefahren. Das ist auf Strava. Und er ist im August über 3000 Kilometer gefahren. Das heißt, am Tag im Schnitt 100 Kilometer. Also der hat wirklich jeden Tag irgendwie eine geführte Tour gemacht.
Der war auch fit, gehe ich mal von aus.
Der wog unter 60 Kilo.
Bei 1,50 Körpergröße.
Und war sehr fit. Aber der war so abgemagert, dass, wie das bei solchen Extremleuten oder auch Leistungssportlern ja ist, der ist sozusagen die Schwelle zum ich wäre krank sehr sehr niedrig. Und den hat es dann auch, also der war dann auch wirklich, ich sag mal, angeschlagen, körperlich angeschlagen. Okay. Hat sich dann auch ganz schnell ein bisschen eine Erkältung weggeholt und so weiter und so fort. Das tippt dann so schnell über zwischen ein bisschen Luftzug oder so und dann werden die Leute immer schnell krank. Also der war schon sehr, sehr fit, aber auch die, ich muss auch sagen, die anderen Bike Guides waren teilweise sehr, 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 sehr fitte Leute. Wenn man jetzt sagt, man will da wirklich auch hin und will ein hohes Tempo fahren und will irgendwie unterwegs sein und immer irgendwie einen 30er Schnitt haben und das trotz 2000 Höhenmeter, ist das auch alles mit, also an den Bike Guides soll es da nicht liegen.
Krass.
Genau. Und,
also kein Traumjob für mich.
Der Traumjob für dich oder keiner?
Wäre wohl keiner. So wie du es beschreibst, würde ich da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit relativ schnell kaputt gehen.
Ja, also musst du, ja klar, also wie gesagt, die richten sich nach ihren Hotelgästen. Es kann sein, dass da Leute kommen, die jeden Tag sagen, ach, mir reichen 50 Kilometer auf 6 Stunden völlig aus. Und ich will einfach was sehen und will anhalten und viel Kaffee trinken, dann ist das auch schön, aber es kann auch sein, dass Leute kommen und sagen, du, ich will jeden Tag 5 Stunden fahren und will da aber 150 Kilometer schaffen.
Oh, nee, dann bleibe ich doch lieber in meinem Job, glaube ich, das scheint mir komfortabler, länger, mittelfristig und längerfristig.
Nee, das Massagen das, konnte man haben, das fällt mir gerade noch ein. Man konnte sich sogar massieren lassen im Hotel, Bodensahn, nach dem Rennen oder Ausflug. genau. Nee, also die müssen schon auch was machen für Geld.
Ja, da das glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, aber das ist also und das ist so ein Verbund oder Verband, die dann in einzelnen, so wie es Sterne fürs Hotel gibt, gibt es dann da auch einzelne Abstufungen von diesen Bike-Hotels, von diesem Verband sozusagen.
Genau. Ist jetzt nicht getestet, aber die bieten wohl angeblich sogar an, Gepäcktransport zwischen den Fahrradhotels. Also wenn man sich entscheidet und sagt, Mensch, ich will eine Rundreise machen und will in solchen Bike-Hotels übernachten, kann man sich wohl auch sein Gepäck dann da zum nächsten Hotel transportieren lassen.
Okay.
Boah, solche Sachen. Also da wird schon ganz viel angeboten und muss auch wirklich sagen, wer jetzt vielleicht sagt, als Gruppe, wir sind als Gruppe da angereist und wir haben sozusagen diese geführten oder diese Touren gehabt jeden Tag, aber wir hatten ja auch einen Ausflug zu Nalini, also zum Moorspot. Wir wurden vom Flughafen abgeholt, also die haben extrem viel organisiert und wir hatten bei dem einen Ausflug am Freitag war es so. Ja, genau, es war am Freitag und da waren halt 5 Gruppen unterwegs und die 5 Gruppen sind quasi am Ende alle oder 20 Kilometer vorm Ende alle an einem Rastplatz vorbeigefahren und dann hatte das Hotel dort sozusagen ein Barbecue organisiert. Okay. Als Überraschung. Und das, also die waren da wirklich, wenn man jetzt sagt, Mensch, man ist irgendwie ein Verein, eine Gruppe in Trainingslager und will mal nicht nach Mallorca oder so fliegen, sondern vielleicht mal dahin. Die sind da schon sehr, sehr engagiert und denke ich, ein ganz guter Ansprechpartner, um sich da betreuen zu lassen. Und
also zu lassen. Verlinken wir am besten wohl mal.
Genau, das war das Milano Helvetia.
Am besten mal in den Shownotes irgendwie, falls du da einen Link hast.
Werfe ich rein.
Milano Helvetia. Ja, okay. Klingt auf jeden Fall nach einer lohnenswerten oder nach einer Sache, die interessant ist für Leute, die Reisen und Radsport miteinander verbinden möchten. Also das ja. Reisen und Radsporten miteinander verbinden. Da bin ich ja dann auch bei meinem Thema jetzt so ein bisschen. Ich bin ja hier auch in Italien gerade noch. Ich hab's ja noch warm, obwohl ich ehrlich gesagt hier auch schon im Pulli so ein bisschen rumsitze. Aber ich bin ja auch draußen. Hört man eigentlich so Grillen zirpen, frage ich mich gerade. Anscheinend nicht.
Nee.
Kein Grillen zirpen. Nee. Zumindest gab es auch noch kein Geschieße. Hier ist eine Wildschweingegend und hier wird relativ viel geschossen. Bis jetzt hat auch noch keiner auf mich abgefeuert. Noch mal so ein bisschen. Oder waren wir jetzt durch bei dir? Herr C.?
Jetzt, was heißt das gerade wieder ziemlich gehangen? Hallo Christian.
Waren wir durch jetzt also mit Italien? Eigentlich schon, oder?
Achso.
Ja. Das ist natürlich jetzt schwierig.
Es war natürlich, also vielleicht noch ein letztes Wort. Es war halt schön warm. Es war halt schön warm.
Ja, immer.
es ist September und ja, irgendwie.
Wenn man 3 Grad Norwegen kennt.
Es ist, und man fährt, also auch so dieses, es ist September und du fährst nochmal jeden Tag in kurz. Das ist halt schon fein.
Ja, klar. Also ich bin das ja aus Köln teilweise noch gewohnt, da kannst du ja oft noch im September auch kurz fahren. Aber für jemanden, der wirklich kurz vorm Gefrierbrand schon steht, zu der Zeit, wenn er kurz fahren würde, ist das natürlich nochmal ein besonderer Luxus, das sehe ich vollkommen ein. Also ich muss sagen, also um jetzt ein bisschen rüberzuleiten, ich bin ja noch hier und ich fand es teilweise schon fast als jemand, der es auch gerne sehr warm mag beim Fahren, schon sehr, sehr, sehr warm. Also ich hatte teilweise Temperaturen am letzten Samstag ja von 35 Grad während der Fahrt und da, also viel sehr gerne im Warmen fährt, schon, ich will nicht sagen an der Grenze des Erträglichen, aber dass ich zwischendurch öfter dachte, ach, so ein paar Grad weniger wären jetzt auch nicht ganz so schlimm. Hm. Ja, also ich weiß nicht, du bist ja dann noch ein bisschen empfindlicher als ich mit der Temperatur, aber jetzt so ganz so warm hätte es auch nicht sein müssen. Und eine Durchschnittstemperatur hatte ich am Samstag von 31 Grad, also und das bis teilweise das abends 6. Ja, das war schon ordentlich. Und wie gesagt, ich fahre gerne im Warmen und es war für mich so gerade noch schön, aber viel, viel wärmer hätte es auch nicht sein sollen. Ne, dann wäre der Spaß auch vorbei gewesen. Und ja, und kurz bei mir ist die Situation jetzt natürlich hier eine ganz andere. Ich bin nicht mit einem Radsportverein unterwegs, wie du das Glück hattest, sondern ich habe das
Du hast
Glück
so einen
mit.
Fanclub mitgebracht.
Ich habe mal, ja, wenn es so wäre, wenn es so wäre. Nee, ich bin quasi mit Familie und Freunden hier. Also wir waren am Anfang zu sechs, sind jetzt noch zu viert. Und ich bin der einzige Radsportler. Und ja, wir sind hier in die Toskana gefahren, waren dann zu Anfang zweit. Für die sich ein bisschen auskennen, ganz in der Nähe, ich weiß gar nicht, ich glaube ganz in der Nähe von San Gimignano. Relativ bekannter Ort hier in der Gegend von Siena und so ein mittelalterlicher Ort mit so großen, wie sagt man, so mittelalterlich Bauten auch. Also so San Gimignano, guckt es euch an, gebt bei Google einfach San Gimignano ein, Bildersuche, dann wisst ihr, was ich meine. Dort 2 Tage und jetzt heute, Tag der Aufnahme, ist Donnerstag, hatten wir vom letzten Samstag bis kommenden Samstag hier ein kleines hübsches Häuschen in der Toskana gemietet, verbracht haben. Und meine Frau hat mir die Erlaubnis gegeben und den Freifahrtschein hatten wir vorher abgesprochen, weil es ja kein Radurlaub ist, sondern eher so, ne, relax, unser Jahresurlaub, dass ich einen Tag zumindest hier in der Toskana frei habe zum Fahrradfahren. Und ich konnte dann sogar noch einen Tag raushandeln, indem ich die Überführung von San Gimignano hierhin in den etwas südwestlicheren Teil mit dem Fahrrad gestalten konnte. Das heißt, sie ist mit dem Auto von oben hier runtergefahren und ich durfte die Strecke, am Ende waren es etwa 80 Kilometer, mit dem Fahrrad runterfahren. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr traumhaft. Also ich finde ja dieses Fahren einer Rundstrecke sehr angenehm und sehr schön, aber das Fahren von A nach B ist auch nochmal ganz was anderes, komischerweise, weil sich die Gegenden dann doch schon ein bisschen verändert haben und man hat so ein bisschen anderen, also die Landschaft hat sich ein bisschen verändert und es war wirklich, die Strecke war jetzt nicht sonderlich lang, also 80 Kilometer mit 1000, ja fast 1500 Höhenmeter und es war ein sehr, sehr schönes Fahren und an dem Punkt möchte ich auch hier der App Komoot einfach mal danken. Du hast sie noch nicht in Nutzung, richtig?
Nee, habe ich noch nicht genutzt.
Nee. Also Komoot, ich glaube, es sind Berliner, die eine Navigations-App für Fahrradfahren und Wandern auf den Markt gebracht haben. Ich habe schon mehrfach von Hörern die Rückmeldung bekommen, die es von Strecken nutzen. Und das kann ich auch wirklich jedem, der mal so etwas. Also ich habe mich in den letzten oder in den 20 Folgen Snack schon oft noch als völliger Idiot in puncto Navigation selber geoutet. Ich erinnere noch mit an das Fiasko mit meinem Garmin 810 und war deswegen vorher ein bisschen skeptisch. Habe es einmal getestet vorher in der Kölner Gegend und habe es dann jetzt hier nochmal. Und der Test war ganz erfolgreich und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du das im Urlaub. Irgendwie wirst du schon ankommen. Und das hat wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend geklappt. Mich hat es einmal diese 80-Kilometer-Runde hat es mich einmal auf eine Straße geleitet, die ich eigentlich mit dem Rennrad nicht fahren würde. Aber das waren knapp 500 Meter, 700 Meter. Deswegen war das noch machbar. Und zweimal habe ich mich kurz verfahren, aber da rede ich jetzt von Strecken unter 1 Kilometer, das war meine eigene Dummheit. Und ansonsten, es war Offline-Navigation, das heißt, du brauchst keine Datenverbindung. Du hast dir vorher die Strecken runtergeladen und es waren teilweise wirklich unfassbar schöne Strecken. Das ist ja auch dann immer noch so ein Punkt, ne? Wenn du jetzt von A nach B geleitet wirst, wird man halt dann auch oft über diese Nationalstraßen oder große Straßen geleitet und das waren jetzt wirklich teilweise sehr, sehr, sehr schöne kleine Straßen. Und so hat dieser Transfer, diese 82 Kilometer dann am Ende von San Gimignano hierhin, hat wunderbar geklappt und ich hatte echt danach Blut geleckt. Und es war einfach, also ich kann das, was du sagst, mit den Straßen in Teilen bestätigen, dass die Straßen schlecht waren, aber ich glaube, bei dir war es einfach besonders schlecht. Also ich fand die Straßen jetzt hier, klar kann man nicht vergleichen mit irgendwie so schönen Straßen bei uns, aber es ist mir nicht so negativ aufgefallen. das ging schon irgendwie. Also ich hatte jetzt auch nie zu keinem Zeitpunkt irgendwie Sorge um, hattest du Sorge um dein Material? Also das hatte ich jetzt auch nicht irgendwie so um die Räder oder sowas.
Nö, das nicht, aber das ist natürlich, wenn du irgendwo eine Abfahrt hast und runterfährst und dann hast du natürlich schon mal irgendwie ein bisschen Schiss, in einem Schlagloch einen Unfall zu bauen.
Echt? Also das hatte ich jetzt so auch hier gar nicht. Also Schlaglöcher und so hatte ich jetzt auch gar kein bisschen. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt auch bei den Abfahrten, ich bin ja nicht so ein ganz rasanter Abfahrer wie du, der ja von Jörg Ludewig schon als Abfahrtsau bezeichnet wurdest. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich bin ja eher so der vorsichtige, dezente, aber ich hatte hier auch wirklich Spaß bei den Abfahrten. Das war völlig in Ordnung. Und also es waren wirklich sehr, sehr schöne 82 Kilometer, die ich da runtergefahren bin. Und das hat auch sau viel Spaß gemacht. Hab mich dann am Sonntag natürlich direkt wieder aufs Rad gesetzt und wollte eigentlich nur hier so, es gibt hier einen Ort, der ist so, wir sind quasi am Fuße des Berges, wo der Ort oben ist. Und dann dachte ich mir, okay, fahre ich jetzt eine kleine Runde irgendwie einmal über den Ort und wieder zurück. Es waren dann am Ende irgendwie doch 30 Kilometer mit irgendwie 400 oder 350 Höhenmeter oder so etwas. Länger als ich eigentlich wollte und länger als ich dachte, aber es war so zum Beinelockern eigentlich gedacht. Und hatte dann am Montag mir auch via Vida Komoot meine Königsetappe, habe ich sie selber genannt, rausgesucht. Und da auch nochmal Dank an den Sebastian, der Style-Polizist, der mir da vorher so ein bisschen gesagt hat, ja, geh mal in die Richtung, da ist es ganz schön. Und der auch teilweise wohl auf gleichen Strecken gefahren ist. Und das war wirklich, also ich muss ehrlich gestehen, so unter den ganzen Radfahrtouren, die ich bisher gemacht habe, war das definitiv eine unter meinen Top 5. Also ich hatte einmal zwischendurch Gänsehaut, so schön fand ich es. Das klingt jetzt sehr, 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 sehr pathetisch, aber es war wirklich traumhaft. Also hier wird gegrillt. Es war wirklich sehr, sehr traumhaft und echt schön. Und natürlich habe ich mir einmal einen Platten geholt, aber das war meine eigene Dummheit. Bin ich über einen Stein gefahren, was wirklich dämlich war. Aber diese Streckenführung von Komoot war traumhaft. Die Strecke war super, super schön. Und es war so von der Belastung her war so 2200 Höhenmeter in etwa genau das, was mir Komoot doch vorher rausgeworfen hatte. Also die geplante Strecke oder die Daten der geplanten Strecke deckte sich auch weitgehend mit dem, was am Ende herumkommt, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde. Weißt du, dass du nicht auf irgendwas dich einlässt, was hinterher ganz was anderes ist, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und es war wirklich, also ich kann diese Gegend hier, wo ich mich gerade befinde, wirklich zum Radfahren nur wärmstens jedem empfehlen. Also es war wirklich traumhaft. Ganz einfach.
Aber Komoot, ist das jetzt eine Plattform, mit der du deine Strecke planst, die du runterlädst und auf ein Device deiner Wahl hochlädst, also dein Garmin zum Beispiel? Oder ist das direkt eine App fürs Telefon, mit der du dich dann navigierst?
Sowohl als auch. Du kannst auf der Seite von Komoot kannst du eine Strecke planen, sie dann als, ich glaube, GPX runterladen und kannst dieses dann wahrscheinlich auf deinem Garmin spielen. Das Anlegen der Strecke ist ein bisschen, ich will nicht sagen tricky, aber wenn man es einmal verstanden, wenn man einmal das Prinzip durchschaut hat, dann ist es super, super, super einfach. Ich glaube, ich werde auch mal die anfragen, ob die mal ein Interview mit uns machen, weil das hat mich sehr interessiert. Du kannst aber auch die Komoot-App auf deinem Telefon haben und kannst dann quasi die Strecke am Rechner planen und hast sie dann quasi in der App schon drin, kannst sie da offline speichern. Und das habe ich auch gemacht und habe dann im Flugzeugmodus bin ich gefahren mit meinem alten Telefon. Der Akku macht mir da immer Sorge und hatte dann mit GPS und Flugzeugmodus immer einen Verlust von etwa 10% pro Stunde, was aber auch dem alten Telefon geschuldet ist. Ne? Also das war aber dann für einen Tag völlig ausreichend. Und es hat natürlich den Nachteil, dass wenn du mit dem Flugzeugmodus dann fährst, dass du, dass die Strecke nicht neu berechnet werden kann. Das heißt, wenn du die Strecke verlassen hast, kriegst du die Meldung, sie haben die Strecke verlassen, bitte halten sie an und schauen sie mal nach. Und das reichte mir aber Fällen meistens auch. Und wenn du dann einfach weiterfährst, dann wird auch gesagt, die Strecke befindet sich so und so viele Kilometer links von ihnen. Und so kannst du dann auch quasi mal durch einen Umweg irgendwie wieder auf die Strecke zurückkommen. Also das war in der Hinsicht wirklich für jemanden, der, wie ich in da wirklich auf einem Auge blind ist, war das völlig genau das, was für mich das Richtige ist. Und es ist nicht ganz günstig, also diese Streckenplanung, die man machen kann am Rechner, und die Datei dann runterladen. Wenn ich das richtig sehe, ist das, glaube ich, umsonst. Wenn man sich die App runterlädt, kann man Regionen freischalten. Das heißt, diese Offline-Nutzung auf dem Telefon kannst du nur machen, wenn du entweder Regionen freischaltest, die ich, glaube ich, 8 € kosten pro Region. Wenn man sich ein bisschen durchs Internet, also die erste Region ist umsonst, und wenn man sich ein bisschen durchs Internet klickt, kann man auch Gutscheine für andere Regionen noch finden. Ich habe jetzt 2 Regionen quasi umsonst freigeschaltet, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich die 20 oder 30 Euro denen noch irgendwann mal geben werde, weil der Service wirklich toll ist. Also ich bin da total glücklich mit gewesen und nicht nur, dass ich problemlos über lang gekommen bin, sondern dass die Strecken auch wirklich sehr, sehr hübsch waren. Also das kann ich nicht anders sagen. Sehr fordernd und man weiß vorher, ob man auf Straße fährt oder auch Naturstraße und so weiter. Das wird auch mit in Betracht gezogen. Und wie gesagt, das war einer der schönsten Tage, den ich auf dem Rad erlebt habe. Und das verlange ich auch denen, muss ich mal so ganz neidlos sagen. Oder was heißt neidlos, aber so anerkennend sagen, dass die echt einen guten Job gemacht haben. Und hatte noch zwischendurch, irgendwann waren die Flaschen natürlich leer und ich stand vor italienisches Supermarktcardo und wollte kaufen eine neue Getränke. Italienischer Supermarkt hatte zu um bis 16.30 Uhr. Und ja, sozusagen das italienische Pendant zu Siesta, genau. Und dann bin ich in ein Restaurant eingekehrt und habe da mal schön was getrunken, ganz entspannt. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Hier kommt noch aus dem Chat der Hinweis, gibt es für ganz Europa, genau. Also du kannst dir diese 19 Euro oder 29 Euro kannst du dir quasi ganz Europa damit freischalten und überall mit rumfahren. Wer also viel unterwegs ist, sollte sich das mal ganz in Ruhe anschauen und vielleicht einfach mal mit der einen oder mit den zwei Regionen austesten, ob er damit klarkommt. Wie gesagt, das Anlegen oder das Erstellen der Strecke, wenn man es einmal verstanden hat, wie es geht, ist es ganz einfach. Und da kann man die Strecke auch ganz einfach umbauen, sich so rantasten an das, was man will. Aber bis man da hingekommen ist, war es für mich zumindest, der sich mit sowas nicht wirklich gerne und viel beschäftigt hat, ganz einfach.
Und richtet sich das speziell an Radfahrer oder ist das so irgendwie eine Navigationsgeschichte, Streckenplanung, die...
Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, für Radfahrer und Wanderer. Also die Strecke, die mir jetzt ausgewiesen wurde oder wie ich sie mir zurechtgelegt habe, war wirklich bei dieser Königsrunde oder wie ich es genannt habe, Königsetappe, war komplett zu 100% für Rennradfahrer geeignet. Also da gab es wirklich, es gab einmal ein Stück zwischendurch, wo diese berühmten Strade Bianchi, also diese weißen Straßen, Naturstraßen sind, das waren vielleicht mal so 200-300 Meter. Teilweise ist die Streckenführung ein bisschen komisch in so Orten, wo dann ein bisschen so der Stadtkern umgangen wird und dann ist man auf einer Straße, wo man sich denkt, mei, was ist das klein hier und so Nebenwege. Aber das hatte auch Charme, fand ich. Also, dass man nicht unbedingt nur auf den Hauptstraßen gefahren ist. Und es war jetzt nicht so eine Strecke, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist was zum Ballern, sondern so eher das, was du auch in deinem ersten beschrieben hast, so eine Landschaftsstrecke. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also, und wie gesagt, also man hört manchmal auch, also ich bin dann mit einem Kopfhörer gefahren und dann wird immer gesagt, so bei der nächsten Abbiegung fahren Sie rechts und dann hört man auch mal so, sie bleiben jetzt 7 Kilometer auf dieser Straße und hört die 7 Kilometer gar nichts und denkt sich schon, oh, hoffentlich ist nicht irgendwas passiert. Aber dann kommt es wieder und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt jetzt bezüglich der Streckenführung.
Ja, und Italien. Hast du jetzt noch ein paar Touren vor dir?
Nee, eigentlich nicht. Also wir sind jetzt, wie gesagt, es ist ja mehr so Familienurlaub und deswegen wollte ich die Geduld meiner Frau auch nicht überstrapazieren. Ich werde vielleicht, heute ist Donnerstag, ich habe vielleicht vor, morgen gibt es hier einen Berg, also was heißt Berg, so ein kleines Segment hier direkt vor der Haustür, da fahre ich vielleicht nochmal morgen zweimal hoch. Muss aber auch gucken, ich hatte das ja mit den Mücken schon erwähnt, also mein rechter Fuß ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, wie das so geht. Und wir fahren ja am Samstag, sprich übermorgen, starte ich von hier aus weiter Richtung Norden und dann ist natürlich... Also das große Rennen angesagt, wo ich auch schon wirklich sehr, sehr, sehr begierig drauf bin und mich total drauf freue. Und das ist irgendwie, also das ist für mich auch nochmal so ein Höhepunkt. Da freue ich mich sehr, sehr drauf.
Auf was freust du dich? Auf die Verpflegung und die Getränke deiner Trinkflaschen oder auf die Strecke?
Die Strecke, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, wurde ja schon angepasst. Also die Strecke ist jetzt eine andere, als es ursprünglich war.
Es geht jetzt also mehr geradeaus, weniger Kurven?
Ja, so ungefähr. Es waren ursprünglich, gab es zwei Strecken, einmal 130 Kilometer, glaube ich, und einmal so 70. Es gab jetzt wohl in der Nähe irgendwie ein Unglück mit einem, wenn ich das richtig auf der Homepage verstanden habe, so eine Art, Erdrutsch. Und deswegen musste die Strecke umgebaut werden und es gibt jetzt nur eine Strecke mit etwa 100 Kilometern und ich glaube 1400 Höhenmeter. Also jetzt auch etwas, wo ich nicht sage, dass ich das mal einfach nebenher fahre. Also es ist sehr, sehr wellig. Also jetzt nicht so ein langer Anstieg, sondern also sehr wellig. Für mich jetzt 1400 Höhenmeter ist jetzt nicht wirklich, also wie gesagt, ne, vorgestern irgendwie oder vor ein paar Tagen 2-2 gefahren. Das kriege ich schon ohne Probleme hin. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie nur mit einem Bein runterfahre. Ne? Und deswegen werde ich das, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich weiß auch gar nicht, also laut deren Homepage ist das schon, hat es Renncharakter, also jetzt nicht wie bei dir die so eine Art RTF-Geschichte, sondern wirklich Rennen. Andererseits gibt es auf der Verpflegung auch Sekt und Scampi, also das passt, also ich weiß noch nicht genau, was mich da so erwarten soll. Ich lasse das mal auf mich zukommen und freue mich allerdings tierisch drauf. Also so, wenn es ein Rennen wird und Rennen gefahren wird, dann wird Rennen gefahren und dann wird auch nicht groß Scampi und Sekt getrunken. Und wenn es jetzt mehr Grand Fondo und unterhaltenen und touristischen Aspekten stattfindet, dann wird das durchgezogen, klar. Dann werde ich da in Schlangenlinien über die Ziellinie fahren, vielleicht. Ne? Also, wie ich dir gesagt habe, wenn du mit den Norwegern reist, mach wie die Norweger. Und wenn du mit den Italienern Rennen fährst, dann mach's wie die Italiener. Das ist halt, das ist mein Motto.
Geht es bei euch eine Startzeit oder ist das bei dem Confondo jetzt oder ist das auch so ein fliegender Start?
Nee. Da gibt es schon richtig Startzeit und man muss dann und dann im Startblock sein. Man muss am Tag vorher seine Startunterlagen abholen. Und das ist schon ernst. Also da, deswegen glaube ich auch eher, dass es. Das hatte mich auch ein bisschen irritiert mit den Scampi und dem Prosecco. Ich weiß es nicht. Also ich werde auch versuchen, vielleicht mal an dem Samstag, wenn wir früh genug da sind, mal so einen Offiziellen mir da zur Brust zu nehmen und ein kleines Interview zu machen, wenn die da jemanden haben, der Englisch spricht und Zeit hat für mich. Mal schauen. Also ich lasse das so ganz, es gibt richtig wie bei Jedermann-Rennen in Deutschland eine Startzeit. Ich glaube 8.45 Uhr geht's los, also auch noch relativ human. Es geht direkt an unserem Hotel vorbei, also vielleicht möglicherweise wird meine Frau noch die Gelegenheit haben, ein paar hübsche Bilder zu machen für uns. Und dann schaue ich mal, was da so passiert.
Ich wünsche dir da ganz, ganz, ganz viel Spaß und vor allen Dingen eine unfallfreie Fahrt.
Ja, nachdem ich da Eskapaden gehört habe, habe ich da natürlich so ein bisschen Schiss, will ich nicht sagen, aber Respekt vor. Aber ich glaube, was du eben ja auch so erzählt hast, solche Ausfahrten sind ja manchmal gefährlicher als die Rennen. Und da gucke ich mal, wie das sich so ergeben wird. Also immer konzentriert bleiben und wie wir es ja immer allen sagen, konzentriert bleiben, am Ball bleiben, gucken, was macht der Vordermann, was macht der Nebenmann und dann wird das schon gut gehen irgendwie. Und es geht ja um nichts, ne? Also ich werde dann, ich werde mir sicher nicht... Ja, auch so ein Prosecco. Ich glaube, jeder bekommt auch eine Flasche oder so etwas. Ich werde mit Sicherheit da nicht jetzt mich vorne in die erste Reihe stellen und gucken, dass ich möglichst die schnelle Gruppe erwische, um dann hinten raus, irgendwie nach 20 Kilometern da rauszufallen. Ne? Da stelle ich mich lieber hinten an und bewege mich bei den alten Herren und habe Spaß dabei.
Das ist, ja, du musst vorher checken, ob es Freibier im Ziel gibt.
Da stelle ich meine Frau hin. Die wird das mit Sicherheit...
Und wenn es sozusagen Freibier gibt, musst du ja schneller im Ziel sein, um mehr trinken zu können.
Du, meine Frau ist Bayerin, die ist Oktoberfest gewohnt. Die wird da schon dafür sorgen, dass ich da nicht dehydrieren werde. wenn ich mir um etwas keine Sorgen mache, dann ist es das. Also... Und wenn es, ich rechne jetzt mal einfach, ich habe so mal überflogen, also bei dieser Überführung bin ich irgendwie diese 80 Kilometer mit auch ungefähr dem Höhenprofil in 4 Stunden 20 gefahren, nur mit zwischendurch hier mal anhalten und da mal wegen einer Ampel und da Verkehr gucken. Wenn das bei gesperrter Strecke ist und ich dann nach 4 Stunden durchkomme, dann bin ich auch mittags um 12:30 fertig. Und da werde ich schon noch was zu trinken bekommen, hoffe ich. Und wir müssen ja am nächsten Tag auch weiterreisen, insofern. Ich bin ja auch alt und vernünftig, im Gegensatz zu euch jungen Hüpfern in Norwegen.
Also du bist vielleicht alt, aber...
Na, jetzt mal nicht nett hier. Nee, ich sehe dem sehr, sehr freudig entgegen. Und ich bin auch, wünsche mir auch sehr, dass ich, also ich freue mich auch da schon drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es das ein ereignisreicher Tag wird. Ich hoffe nur im Positiven, aber irgendwie, da bin ich ganz guter Dinge. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin ja oft guter Dinge, aber sehr, sehr guter Dinge, sagen wir mal so. Ja. Was braucht man eigentlich bei Strava, sehe ich gerade, um einen Epic Suffer Score zu kriegen?
Tja, bestimmt irgendwie ein bisschen eine Kombination aus Höhenmeter und ein bisschen Puls und geht so ein bisschen um.
Ja, aber ich habe da ja mal reingeguckt, es gab bei Strava, wer es nicht weiß, gibt es mal wieder so einen Monat umsonst, dieses Premium. Da habe ich mich mal wieder so einen Monat Premium bekommen und da habe ich mich gerade gefragt, diese Suffer-Codes, da kennst du dich ja viel besser mit aus, wie ich dazu komme.
Geht's ja irgendwie um die Herz, also um die Herzfrequenz schon so.
Okay.
Also wenn du auf diese Zahl klickst, dann kommst du sozusagen auch direkt zur Pulsauswertung.
Ah, okay, okay. Also da bin ich mal gespannt.
Aber wenn du Strava erwähnst, ich habe ja des Öfteren mal geflucht, dass man kann also Wochenziele setzen.
Ja, ich erinnere mich, das war doch das, da hast du am meisten drüber geschimpft.
Genau, und man konnte sich, wenn man einmal Wochenziele sich gesetzt hat, die nie wieder löschen. Man konnte nie wieder sagen, ich will kein Wochenziel mehr haben. Ja, ich erinnere man konnte höchstens eins eintragen, also 1 Kilometer oder 1 Stunde. Mhm. Aber jetzt kann man sie löschen. Jetzt kann man das deaktivieren.
Unter dem Punkt, sag es mir direkt.
Nö, direkt dort, wo du oben rechts in deinem Aktivitäten-Feed, oben rechts ist ja dann diese Woche. Und da steht Ziel setzen. Und da kann man dann das konfigurieren.
Okay. Ah, okay. Na gut.
Also dort, die haben quasi diesen Bereich, wo man sich sein Ziel gesetzt hat, haben die ein bisschen überarbeitet. Mhm. Diesen Teil dieser Seite. Und jetzt kann man das auch ganz deaktivieren. Das ist sehr schön.
Okay, okay. Ich erinnere, dass du mehrfach schon darauf eingedroschen hast, verbal. Und gesagt hast, das muss sich ändern, das kann doch nicht sein, Und wie gesagt, deswegen, ich habe mir noch nie so ein Ziel da gesetzt. Deswegen war das auch jetzt nicht irgendwie so ein Punkt, wo ich da irgendwie so Bedarf hatte. Aber ich konnte den Bedarf nachvollziehen. Das freut mich jetzt für dich, mal ganz einfach gesagt. Und soll ich mir jetzt auch mal so ein Ziel? Ich kämpfe ja noch mit mir selber, ob ich jetzt Strava dann verlängern soll oder nicht oder doch oder wie oder wann. So der richtige Mehrwert will mir noch nicht einleuchten, muss ich ehrlich immer noch gestehen.
Ob jetzt Plus oder nicht Plus?
Ja.
Mir fällt es jetzt schwer auch zu sagen, welches Feature ist jetzt ein Plus-Feature und welches nicht. Ich sag mal so, ich finde es schon, also so aus Prinzip heraus, sinnvoll Strava zu supporten, also denen auch ab und zu mal Geld zuzuwerfen.
Das ist der Punkt, den ich auch so sehe.
Du wirst ja hier jetzt grundsätzlich mal nicht mit externer Werbung irgendwie voll geschüttet. Dass da irgendwie jetzt 1000 Banner sind oder du jetzt hier pausenlos irgendwie Produktwerbung per E-Post kriegst oder per E-Mail kriegst von irgendwelchen Sportherstellern oder ja, also da gibt es ja verschiedene Varianten, um solche Plattformen zu finanzieren und da muss ich ehrlich sagen, finde ich das sehr, sehr angenehm und sage mir, hey, ich gebe denen lieber Geld und unterstütze das und ich kriege dafür jetzt auch keine dämliche Werbung. Und
Die
Entwickler müssen auch ihre Miete bezahlen und Familien ernähren.
Ja.
Von daher ja, Hand im Mund.
Ja, das stimmt schon. Ja, ich werde mich wahrscheinlich irgendwann mal. Ich glaube, das wird auch irgendwann der Punkt sein, der mich selber dazu überreden wird.
Was mich ja wirklich mal interessiert, also bei Strava ist, wie viel Prozent der der Leute, die so eine Challenge packen und sich ein T-Shirt bestellen könnten, sich am Ende auch wirklich eins bestellen. Weil es ist ja so, also mittlerweile so, dass ja fast jede Strava-Challenge mit irgendeinem Kauf, also potenziellem Kauf hinterher verbunden ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein ganz guter Einnahmezweig mittlerweile für Strava ist. Aber ich kenne keine Zahlen.
Nee. Vielleicht machen wir auch mal ein Interview mit Strava.
Die hatten ja irgendwann mal eine Stelle ausgeschrieben für einen deutschsprachigen Marketing, was weiß ich, Vertriebsleiter, keine Ahnung, wie man das nennt. Manager.
Ja das wäre doch was für dich.
Nee, ich glaube, da war UK, war da Arbeitsort.
Ach so, ja, aber ob du jetzt in Norwegen sitzt oder in England. Aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, oder?
Ich kann darüber mal gesprochen haben. Ja, ob außerhalb oder innerhalb des Podcasts, keine Ahnung. Aber nee, aber vielleicht können wir mal, da mal Kontakt machen.
Ja, machen wir auf jeden Fall. So, das war für heute so eine kurze Ausgabe. Wir hatten auch eigentlich ein bisschen, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir hatten eigentlich noch mehr auf der Liste, aber das können wir bei nächster Gelegenheit dann aufgreifen. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich ein Gruppenopfer bin und deswegen heute nicht so viel Zeit hatte oder diese Woche nicht so viel Zeit. Aber ich danke dir trotzdem, Markus, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Und ich muss ja auch nochmal, das wisst ihr alle gar nicht, hatten wir schon gestern geplant und der Markus hat es dann nochmal verschoben. Und dafür sage ich jetzt auch nochmal offiziell hier Dank, auch wenn ich weiß, dass du das gar nicht so hören willst. Vielen Dank dafür. Fällt uns noch was ein?
Fällt uns mal was ein. Ach ja, heute ist eine Frind-Folge, also wer den Christian, wem das jetzt hier nicht gereicht hat und ihr liegt irgendwie im Bett und denkt, ach Wochenende, irgendwie, ich will Christians Stimme unbedingt noch im Ohr haben. Ich will ihn hören. So. Ich will ihm lauschen. Ich will seinen sanften Sound seiner Stimme hören. Der geht einfach auf frind.de, frind.de und kann dort, ich weiß gar nicht wie lang, 2 Stunden, 3 Stunden?
Ich glaube, 3 Stunden haben wir miteinander geredet, ja.
3 Stunden Christian hören.
Ja.
Christian hat nämlich mit Holger Klein einen Podcast aufgenommen oder wurde von ihm befragt, interviewt zum Thema Radfahren.
Genau.
Und Holger hat sich heute
bei uns gemeldet.
Genau, heute erschienen.
Genau. Der nette, sehr freundliche Holgi hat sich bei uns gemeldet und hat gefragt, sollen wir nicht eine Sendung über das Fahrradfahren machen oder über Fahrräder, um genau zu sein. Und wie es so ist, wenn zwei Rheinländer miteinander sprechen, das artet aus und dementsprechend ist es sehr lang geworden. Also wenn das euch heute jetzt hier zu kurz war, weil Urlaub und so, dann wechselt rüber zum Holger, www.brind.de. Und könnt ihr anhören, wo wir so drüber gesprochen haben, von Hütchen auf Stöckchen, von Stöckchen auf Hölzchen und so weiter und so fort. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar, dass ihr von Willhome gekommen seid, dann wird er sich wahrscheinlich auch freuen und wir freuen uns noch mehr. Und zu allem, was wir heute gesagt haben, auch gerne einen Kommentar bei uns. Und wie gesagt, ich muss jetzt an den Essenstisch, Entschuldigung. Und wir hören uns in der nächsten Woche und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ich bedanke mich. Ganz herzlich, Marco. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.